Ein letztes Mal im Jahr 2024, dafür aber mit viel Liebe, mit Wärme, mit Besinnlichkeit und auch heute mit Kochkunst. Willkommen, die Eishockey-Show zum letzten Mal in diesem Jahr. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und ihr habt alles richtig gemacht. Wir haben heute ein cooles Programm mit euch vor und wir sind natürlich heute die große Eishockey-Weihnachtsshow mit dem großen Jahresrückblick. Tut man ja oft, wenn das Jahr sich dem Ende neigt, man blickt zurück, was ist passiert, was hätte auch passieren können. Und worauf sind wir vielleicht sogar froh, dass es nicht passiert ist. Also das wird uns interessieren rund um den Eishockeysport in den vergangenen 12 Monaten. Heute an meiner Seite, normalerweise im Einsatz als Weihnachtsmann, heute mit der kurzen Pause im Studio vorbeigerauscht, Rick Goldmann.
So ist es, Sesh. Ich grüße dich.
Schön, dass du da bist, Goldi. Und absolut. Bevor wir reinstarten, ich habe übrigens vorab die KI gefragt, was haben Rick Goldmann und der Weihnachtsmann gemeinsam? Was glaubst du?
Sehr extrem schnell.
Ja.
Weiße rausche Haare, Engelshaare gleich.
Ja. Ich kann es dir sagen.
Sind gutmütig und geben gerne.
Ja, das kommt ungefähr hin vielleicht. Ja. Rick Goldmann und der Weihnachtsmann haben gemeinsam, dass sie beide Geschenke bringen, allerdings auf unterschiedliche Weise. Rick Goldmann als ehemaliger Eishockey-Profi und Kommentator bringt seinen Fans die Geschenke in Form von spannenden Kommentaren und Expertisen bei Sportereignissen. Der Weihnachtsmann hingegen bringt Geschenke in Form von materiellen Geschenken und Freude, um Weihnachten zu einem besonderen Fest zu machen. Beide sind also in ihren Bereichen dafür bekannt, Freude zu verbreiten. Rick auf der sportlichen und der Weihnachtsmann auf der festlichen Seite.
Stimmt das wirklich? Hat das die KI gesagt?
Das hat die KI gesagt. Man weiß noch nicht, wie schlau sie ist mittlerweile im Jahr 2024, aber das ist der aktuelle Stand.
Ja, und jetzt kommt noch hinzu, die KI scheint da wirklich vorauszuschauen, weil wir haben heute hier auch was zu geben, Sesh.
Das haben wir, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich dich natürlich persönlich fragen, Jahresrückblick, bist du ein Typ, der das gerne tut? Einige sagen, es geht immer nur nach vorne, andere sagen, ich nehme mir die Zeit mal, setz mich hin an den Kamin mit einer Tasse Tee und reflektiere mal, was ist so passiert im Jahr 2024. Welcher Typ ist Rick Goldmann? Das wollte ich schon immer mal wissen.
Also das mache ich schon, definitiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die Zeit lädt ja dazu ein, dass man langsam werden muss. Das ist ganz angenehm, dass man es, wenn man es dann auch wirklich wird, dass man ein bisschen nachdenken kann und schaut, was passiert ist. Was ich nicht der Typ bin, ist, der sich genau dann was vornimmt, was dann ab 1.1. sein muss.
Ja.
Also das bin ich nicht, sondern das mache ich dann, wenn es soweit ist.
Weil manchmal kommt dann auch das Leben dazwischen, ne?
Ja, ich nehme dann was vor, glaube ich, wenn ich die Waage gesehen habe und sehe, ich muss wieder ins Fitnessstudio gehen und nicht, wenn der Erste ist.
Das stimmt. Manchmal sind dann die Daten auch gar nicht so wichtig, sondern einfach das tun. So, was steckt drin heute in der großen Eishockey-Weihnachtsshow? Jede Menge. Und es steckt unter anderem drin, Rick, du weißt es auch, dass wir den Reimer des Jahres heute auflösen. Von euch da draußen natürlich gewählt. Heute die Auflösung, welche Geschichte hat euch im Jahr 2024 vielleicht am meisten begeistert? Das ist unsere Wall of Fame. Zu guter Letzt kam übrigens Daniel Pieter hinzu mit dem legendären Alfred Preisschnauzer. Also werden wir nachher auflösen, wen oder was ihr gewählt habt. Dann der große Jahresrückblick. Wir haben verschiedene Themen vorbereitet, verschiedene Kategorien und wir haben, Rick hat es ja schon angesprochen, auch etwas zu geben. Dafür treten wir auch immer an, euch was zu geben. Ich habe Liebe versprochen, ich habe Wärme versprochen, aber eben auch jede Menge Geschenke. Das ist der Blick auf unser großes Weihnachtsquiz. Mit diesen Preisen könnt ihr leben. Und wer sitzt direkt oben drüber? Der Mann, der die Kontrolle hat über die Preise, über die Geschenke heute. Der eigentliche Weihnachtsmann hier bei der Eishockey-Show. Magic Mike ist da. Grüß dich, Mike.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Intro. Hallo nach da draußen. Hallo Rick auch. Ja, es ist Wahnsinn, was wir hier heute zu verschenken haben. Wir haben einen Haufen Trikots. Wir haben Tobi Eder Warm-Up-Trikot. Wir haben unterschriebene Trikots, Game-Worn-Trikots und wir haben einen unfassbaren Hauptpreis. Und zwar sind das einmal zwei Tickets zum DEL Wintergame am 4.1. in Frankfurt.
Cool.
Frankfurt gegen Mannheim, das größte Derby aller Zeiten. Mhm. Gibt es heute als Hauptpreis fürs Quiz.
Das sehr, sehr lock.
Sehr, sehr fett.
Okay, also das alles unter dir. Du hast die Kontrolle drauf, dass hier keiner rausrennt mit den Klamotten aus dem Studio. Wir sagen jetzt schon mal vielen Dank an die Clubs, die uns das zur Verfügung gestellt haben. Auch schön, dass ihr da noch so kurzfristig mitgemacht habt. Und dann wollen wir euch natürlich auch erzählen, wie ihr mitmachen könnt, wie ihr gewinnen könnt. Es gibt wie immer was zu tun und dementsprechend müsst ihr einfach die ganze Sendung über dabei bleiben. Das ist das einzige Problem. Wir lassen euch nicht früher raus. Ihr müsst von vorne bis hinten zuschauen, denn wir werden die ganze Sendung über immer eine Quizfrage stellen. Und ihr könnt mitmachen in unserem Quiz übrigens über die YouTube-Kommentarleiste, die kennt ihr ja, da ist der Link hinterlegt und Mikey, wir haben hier den QR-Code, den ihr jetzt auch gerne natürlich dann scannen könnt und der führt euch dann auch automatisch in unser Gewinnspiel, in unsere Quiz-App, wo es, wie ihr seht, 6 Fragen heute zu beantworten gilt, aus verschiedenen Bereichen, aber so viel sei verraten, immer aus der Welt des Eishockeys.
Also heißt daheim einfach hergehen mit dem Handy ja. Und jetzt da oben diesen QR-Code abfotografieren
mit der Kamera
und dann öffnet sich das von alleine. Bei wem das nicht funktioniert, gibt's trotzdem die YouTube-Kommentarleiste unten. Da ist ein Link, der führt einen dahin und man ist direkt in diesem Quiz drin.
Schön. Gut, dass du es nochmal aufgenommen hast.
Ich wollte es nochmal aufnehmen, weil... Ja. Wir wollen ja nicht jetzt schon am Tempo verlieren.
Ja, okay. Gut, also das ist die Möglichkeit, wie ihr mitspielen könnt und ihr müsst dabei bleiben. Mikey, wir haben ja 6 Fragen vorbereitet aus verschiedenen Kategorien. Ich habe es gerade schon gesagt. Und es gibt auch immer...
Oh, schau mal, wie es sich fühlt. Das ist schön zu sehen. Das wird mit das Spannendste heute werden. Deswegen bleiben wir noch ein bisschen drauf auf diesem Bild.
Eine unterschiedliche Art der Beantwortung. Also manchmal muss man sortieren, manchmal muss man ranken. Andererseits ist es auch mal Multiple Choice. Da müsst ihr unglaublich schnell sein, weil wir haben ja einen Countdown auch, ne? Muss man auch sagen.
Genau, also die Fragen per se, der Countdown sind 33 Sekunden pro Frage. Das heißt, ihr habt 33 Sekunden, um zu beantworten. Und wie Sash, du schon richtig gesagt hast, Multiple Choice, auch mal was eintragen, eine Zahl oder ähnliches oder sortieren. Aber ich glaube, in den 33 Sekunden kriegen das die User da draußen alle und zu sehr bestimmt hin.
Genau, und ich kann jetzt schon mal vorne wegschicken, wenn es um eine Zahl gehen sollte, das ist auch einmal der Fall, dann gilt nur die Zahl eingetippt, numerisch oder eben komplett ausgeschrieben.
Genau.
So, das schon mal vorneweg, damit sich nachher keiner beschweren kann. Das sind schon mal die Regeln. Jetzt legen wir gleich los mit unserem Quiz und den Themen. Aber vorneweg, der Aktualität geschuldet, während wir heute hier live im Studio sitzen. Rick, hat sich natürlich in der Eishockey-Welt wieder was ereignet. Und wir sind ja nicht nur die große Weihnachtsshow. Wir sind ja auch die Information schlechthin am heutigen Tag. Denn rund um die Penny DL gibt es 2 Nachrichten, die heute eingeschlagen sind. Die erste kommt aus Ingolstadt und damit vom aktuellen Tabellenführer. Und der Trainer Mark French hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Welches Signal ist das im Verein an die Mannschaft, an die Liga vielleicht auch?
Ich glaube, das ist erstmal für Ingolstadt ein sehr gutes Signal. Wenn wir mal zurückdenken, in seinem ersten Jahr, wo er gekommen ist, sind sie gleich ganz nach oben bis ins Finale gekommen. Sie waren am 2. Tabellenplatz, haben dann letztes Jahr ein nicht so gutes Jahr gehabt. Wenn man genau mal drauf schaut, glaube ich, hat es viel auch mit den Spielern zu tun gehabt, die Ingolstadt letztes Jahr verloren hat. Und da hat man viel wieder gelernt. Man hat da einen anderen Kader zusammengestellt. Dieser Kader ist deutlich stärker einzuschätzen als der letztes Jahr. Und dann sieht man natürlich auch, dass Mark French eine Qualität hat, diesen Kader nach oben wieder zu bringen. Und das ist dieses Jahr der Fall. Und wenn du Erster bist, ist es, glaube ich, jetzt vor Weihnachten noch ein perfekter Zeitpunkt, nicht nur für ihn persönlich, sondern insgesamt für die Fans und für die Spieler in Ingolstadt.
Ja, Good News zu verbreiten ist ja in Ingolstadt aktuell sogar eigentlich fast täglich das Thema. Alex Breton hatte man verlängert. Keating ist glaube ich, auch relativ weit. Also das sieht ganz gut aus von Tim Regan.
2 von den absoluten Top-Einkäufen, die dieses Jahr gekommen sind, die eben diesen Unterschied ausmachen.
Gute Nachrichten, kurz vors Fest nochmal rund um die Fans gestreut. Eine weitere Meldung kommt aus Iserlohn, da gibt es einen neuen Sportdirektor. Und der war zuvor bei den Löwen Frankfurt tätig und da haben wir ihn auch im Bild. Wir sehen ihn hier. Franz Ritzmeier, was sagst du zu der Personalie? Wie überraschend war das vielleicht für dich oder hat es sich irgendwo angedeutet? Man war ja klar, dass man perspektivisch da schon was sucht in Iserlohn.
Ja, war dir das so klar?
Ja, dachte ich schon, dass sie das langfristig... Ich hätte nicht gedacht, dass sie in der Saison noch machen, muss ich zugeben. Das überrascht mich eher.
Also mich wundert es jetzt nicht, dass der Franz zurückkommt, weil ich glaube, der hat nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Frankfurt, aber insgesamt bewiesen, dass er sich wirklich gut auskennt am Markt. Also dass er auch den langen Atem hat, was deutsche Spieler betrifft, die lange anschaut, den lange auf den Fersen bleibt, bis er sie dann wirklich bekommt und unterschreibt. Ebenso Spieler aus Nordamerika. Und ich glaube, der hat sich in den letzten Jahren schon einen guten Namen gemacht. Insofern ist es für mich keine Überraschung, dass er wieder zurück ist in dieser Position als Sportdirektor in der Deutschen Eishockey-Liga. Was natürlich interessant ist, in Iserlohn war er als Spieler. Das heißt, er kennt noch die Verantwortlichen wie Wolfgang Brück, als Clubeigner zum Beispiel, oder auch Bernd Schutzeigel, der die Geschäftsstelle führt. Das ist natürlich, glaube ich, schon ein leichteres Arbeiten, als wenn du zu irgendeinem Club gehst, wo du noch keine Berührung gehabt hast. Und insofern bin ich sehr gespannt, ob der auch dann, wenn er seinen Job antritt am 1.1., auch gleich neue Impulse mitbringt.
Ja, wird ja manchmal auch von Fans gutiert. Dann spricht man immer in der Fachsprache vom Stallgeruch. wenn man schon mal irgendwo was mit einem Verein zu tun hatte, zumindest dann ja auch als Spieler. Also das die aktuellen Meldungen rund um die Penny DL und dann steigen wir ein in unseren Rückblick. Aber natürlich, bevor wir das erste Thema angehen, und das ist der Meister, das sind die Eisbären Berlin, darf ich Herrn Goldmann vielleicht schon mal bitten, wenn wir über den Meister reden, muss man natürlich auch den Meister der Kochkunst hier begrüßen dürfen. Du hast da drüben etwas aufgebaut, keiner weiß warum, aber du willst uns, warum auch immer, heute auch noch bekochen.
Ja.
Ja. Ich was gedacht, hat es damit auf sich?
Naja, es hat einfach damit auf sich, ich schaue dir jetzt schon lange zu und dachte mir, du kannst mir ein bisschen was hinter die Kiemen bekommen. Und der Maike und ich haben immer Hunger während den Shows und deswegen habe ich uns was mitgebracht. Für dich später, weil du ja eher vegan unterwegs bist, haben wir hier so ein veganes Raclette hergerichtet. Aber am Anfang fangen wir erstmal an und machen ein bisschen auch was Schöneres, damit wir auch was Leckeres zum Essen haben. Wir machen einen Thunfisch-Tatar, zweimal unterschiedlich angemacht. Dazu habe ich ein paar Sachen dabei, zum Beispiel die Hornhautraspel von Sesh, die wir dann nachher dazu benutzen. Und ich koche so nebenbei dahin und gebe da mal Expertise, wenn du Lust hast.
Das schaffst du, Multitasker. Also, okay. Heißt es also jetzt, normalerweise verderben viele Köche den Brei, heute reicht einer. Rick Goldmann.
Ja.
Maiki, dann lass uns, bevor wir auch das Thema Eisbären Berlin angehen, auch nochmal mit einem schönen Blick in das Jahr des Meisters. Wir starten immer vorher in eine Quizfrage rein, dann rund um den Meister. Und wir können vielleicht nochmal einmal ganz kurz, bevor wir dann noch die Frage stellen, den QR-Code einblenden. Damit jetzt nochmal alle die Chance haben, so viel Zeit muss sein, in 10 Sekunden vielleicht nochmal mitzuspielen. Also nehmt nochmal eure Handykameras in die Hand und filmt das Ganze nochmal ab. Dann seid ihr sofort auch reingezogen, reingesaugt in unseren Quizroom.
147 sind dabei. Ich hoffe mal, die 150 kriegen wir noch.
Das kriegen wir hin, Maiki. Und dass das, was heute hier vor dir liegt, auch alles ankommt, das stellst du jetzt nochmal als Beweis dar.
Das kann ich unter Beweis stellen. Da müsste ich jetzt nur die Kollegen in der Regie bitten, einmal unser wunderschönes Geschenke-Potpourri von heute zu zeigen. Und der Jeremy hat das letzte Mal gewonnen. Grüße gehen raus natürlich. Die unterschriebenen Marcel Nöbels Handschuhe, die wir von Berlin bekommen haben. Und er hat uns ein Bild geschickt, dass sie wunderbar passen. Das ist super. Und wie du gesagt hast, die Geschenke kommen an, alle dementsprechend mitmachen. Mhm. Und dann können wir so langsam.
Starten wir durch.
Einstarten, würde ich sagen, oder?
Also, und dementsprechend, ich lese die Frage vor und dann habt ihr direkt im Anschluss danach die guten 33 Sekunden, hast du gesagt, Maiki, ne? Zeit, diese Frage zu beantworten. Vorneweg, die erste Frage ist eine Multiple-Choice-Frage.
B, B!
Hast du den Finger geschnitten schon, oder was?
Nee, ich
dachte. Okay. Ist die Tomate, diese rote. Multiple-Choice-Frage. Ihr müsst also jetzt einige Personen aus dem, was ihr gleich seht, auswählen. Und die Frage ist, wähle alle Spieler aus, die bei den letzten drei Meisterschaften im Kader der Eisbären Berlin standen.
Dann legen wir los, oder? Dann drücke ich jetzt den heiligen Knopf. Ah, kommen noch ein paar?
Du bist nicht die härteste Tür Deutschlands, du lässt noch welche rein.
Das stimmt, ja. Die 200 versuchen wir voll zu machen.
Wir sind ja schon bei 250.
250, stimmt, Entschuldigung, hier unten muss ich ja gucken. Und dann drücke ich mal das heilige Starten. Okay. Wie gesagt, die erste Frage kommt. Sie wird hier nochmal auch gezeigt.
Wählt alle Spieler aus, die bei den letzten drei Meisterschaften im Kader der Eisbären Berlin standen. Ich gebe so nach 20 Sekunden nochmal einen ganz kleinen, leichten Tipp. Für die, die es vielleicht vor Probleme stellen sollte, weil es sind nicht alle richtig. Es gibt auch zwei Spieler dabei, die nicht dabei waren. 8 Spieler, 6 sind richtig. 5. Trommelwirbel. Die Zeit ist um. Hat es jemand geschafft? Dein Monitor ist größer als meiner.
Mein Monitor ist größer, dann soll ich einmal zeigen. Genau, also die richtigen Spieler sind Marcel Nöbels, Leo Pföderl, Zach Beutscher, Kai Wissmann, Jonas Müller und Erik Mick.
Korrekt.
Und wenn ich das jetzt hier so sehe, haben 35 Personen auf jeden Fall Erik Mick genommen. Vielleicht sind dann auch 35 richtig. Das sehen wir dann aber logischerweise erst später.
Ja.
Und daher bleibt es natürlich spannend, weil wir verraten ja nicht sofort, wer wo steht
in der Rangliste. Zwischenergebnis zwischendurch. Deshalb heißt das Zwischenergebnis.
So sieht's aus.
Genau. Stimmen tat in dem Fall nicht Veilleux und Byron.
Genau.
Die waren, der eine kam später, der andere war mal zwischendurch weg, zum Beispiel. Also, das war der kleine Trick eingebaut. Dann lass uns über die Eisbären reden und die Kollegen haben auch jeweils eine kleine Matz, wie wir sagen, vorbereitet. Also nochmal ein Roundup und am 26. April wurden die Eisbären zum 10. Mal deutscher Meister. Tim Hauck über das Comeback der Eisbären an der Spitze.
Diese Meisterschaft, eine ganz besondere für die Eisbären Berlin. Nicht nur, weil es die 10. der Vereinsgeschichte ist. Nach dem Absturz im Jahr zuvor haben die Eisbären Ruhe bewahrt. Als Titelverteidiger erreichen die Berliner 2023 nicht mal die Playoffs. Zum ersten Mal seit 22 Jahren. Normalerweise wird in so einem Fall der Trainer gefeuert, bei den Eisbären aber nicht. Und das zahlt sich aus. Ein Spaziergang ist es in den Playoffs 2024 allerdings nicht. Halbfinale 2 gegen die Straubing Tigers gewinnen die Berliner in der 111. Minute durch den Treffer von Ty Ronning. Finale 3 gegen die Fishtown Penguins Bremerhaven wird historisch. Im längsten Finale der DEL-Geschichte legt Yannick Veilleux den Grundstein für den Titel, den die Eisbären dann später perfekt machen. Berlin wieder zurück auf dem DEL-Thron, auch dank Leo Pföderl. Nach seinem Championship-Winning-Goal beim Triumph 2021 schießt er auch 2024 das entscheidende Tor zum Titel.
Für mich ist das ganz einfach, so Playoff-Spiele, das sind das... Das Schönste im Eishockey, das ist nochmal extra Schub. Mir hat das bis jetzt immer sehr gut gefallen. Bin froh, dass ich es so gut umsetzen habe können.
Nicht umsonst wird der Nationalspieler zum MVP der Finalserie gewählt. Denn wenn es drauf ankommt, ist der gebürtige Bayer einfach zur Stelle.
Normal ist so, sobald du irgendwie das Denken anfängst, ist vorbei. Und vom Tor erst recht. Deswegen ist, wenn du gut drauf bist und ja, locker bist, nicht viel nachdenkst, ist das normal, glaube ich, allgemein im Sport das Beste, was es gibt.
Pföderl und die Eisbären, das passt. Die Vertragsverlängerung bis 2029, deshalb auch keine große Überraschung.
Oh, ich glaube nicht, dass jetzt in Deutschland irgendwie einen größeren Verein gibt. Mit der ganzen Tradition, mit den Meisterschaften, mit dem Stadion. Ja, das ist das ganze Paket, ist einfach ist überragend. Ich habe das jetzt schon fast 6 Jahre kennengelernt. Dann hängt man ein bisschen an dem Verein natürlich. Und deswegen ist es umso schöner, dass es jetzt noch weitergeht.
Vielleicht ja sogar mit der Titelverteidigung im kommenden Jahr.
Chancen dafür sind da. Rick, während du da gerade schnibbelst, und übrigens fällt gerade auf, dass bei Rick Goldmann immer noch erster Advent ist. Eine Kerze hast du immerhin hingekriegt.
Also die Kerze ist auch so ein bisschen, damit hier alles gut geht. Mit allen Fingern wieder raus.
Aber weil wir das gerade gesehen haben, die Meisterschaft, was hat dich vielleicht bei diesem Titel der Eisbären am meisten begeistert?
Also ich glaube, es sind schon mehrere Sachen. Eins ist schon mal vorher rausgekommen. Es ist das Festhalten an Serge Aubin. Ich glaube, das Jahr zuvor, auch nachdem Aubin da die Meisterschaft geholt hatte, zweimal hintereinander, und dann fliegt man aus dem Playoff raus, da war schon Druck da. Mhm. Also da wollten schon viele eigentlich, dass irgendwas passiert. Und normalerweise würde man vielleicht auch sagen, das macht Sinn. Aber in dem Zusammenhang, wir haben das auch immer wieder angesprochen, hatten es hier zum Thema, es macht keinen Sinn, weil wen kriegst du denn besser auf dem Markt?
Ja.
Ich glaube, das war so ein Moment, wo ich sagen würde, ich würde nicht den Trainer rauslassen, sondern man hat da, glaube ich, auch von der Qualität der Spieler daneben gegriffen in diesem einen Jahr. Und da muss man auch Stéphane Richer positiv herausnehmen. Der hat im Jahr danach, also letztes Jahr, halt einfach dazugelernt, insofern, dass er gesagt hat, da muss mehr Qualität wieder rein. Und diese Qualität hat er geholt. Und diese Qualität war vor allem in der Offensive zu sehen und zu merken. Mhm. Und das hat mich beeindruckt, dass die Eisbären es eigentlich geschafft haben, über die Offensive diese Meisterschaft zu holen.
Ja, jetzt hat ja aber so oft, das weißt du auch, jede Meisterschaft und jeder Weg zum Titel manchmal ja auch so einen Kipppunkt. Ja. War es vielleicht das Viertelfinale schon gegen Mannheim, eine unglaublich intensive Serie damals, und die Eisbären verlieren das erste Spiel zu Hause 1-7, ja, wo du auch vielleicht einen Schock davontragen kannst und dich nicht mehr erholst, aber sie haben es getan. Dann gab es ja auch in dieser Serie sehr besondere Liebesbekundungen zwischen Gawanke und Bergmann zum Beispiel, hat diese Serie auch ein Stück weit auch abseits des Eises geprägt. War das vielleicht so für dich auch der Weg für die Eisbären aus dieser Runde raus dann zum Titel?
Auf jeden Fall. Ich glaube, jede Meisterschaft hat irgendwo, ob das eine Weltmeisterschaft ist oder auch eine DL-Meisterschaft, hat irgendwas, was passiert ist mit der Mannschaft, die so zusammengerückt ist.
Ja, genau,
die zusammengerutscht ist. Es ist selten der Fall, dass es quasi gar nichts gibt. Also da ist meistens oft irgendwas passiert. Und ich glaube auch, nachdem du ja nicht Erster wurdest, sondern Zweiter in Anführungszeichen für Berlin, startet man mit einem 7-1 gegen Mannheim. Und man ist dann auch noch, wenn ich mich richtig erinnere, 2-0 hinten, glaube ich, nach 5 Minuten. Und dann passieren diese 3 Treffer innerhalb von 120 Sekunden und die Schlägerei danach. Mhm. Und ich glaube, das war insgesamt schon sowas, wo man gesehen hat, dass diese Mannschaft danach mit diesem Sieg wieder zurückgekommen ist zu ihrem Spiel und es nie mehr hergegeben hat. Also jede Serie 4-1 gewonnen, das ist, glaube ich, für mich schon ein Beweis auch gewesen, dass die Qualität dann zum richtigen Zeitpunkt da war.
Die jetzt auch da
ganz
ist.
Ganz kurz.
Ja, bitte.
Wir machen 2 unterschiedliche Thunfisch-Tatar. Magst du scharf?
Ja.
Oh. Kann ich ein bisschen Peperoncini mit reinmachen?
Aber ist okay von. Für dich.
Ja. Dann machen wir einen mit Apfel und Olivenöl, ein bisschen klassisch mediterran.
Ja.
Und einen machen wir hier mit Avocado, ein bisschen asiatisch, und machen danach so ein bisschen das selber gemachte, schnell gemachte Ponzu-Soße dazu.
Wahnsinn. Ich sehe die schon beim Frühstücksfernsehen, da wird auch mal gekocht.
Das ist mir aber zu früh zum Aufstehen.
Ja, okay.
Aber ansonsten sehe ich mich da schon auch sehr lange.
Der Paul Bocuse ohne Paul. Ganz kurz auch noch zu den Eisbären. Zum dritten Mal jetzt in den letzten 4 Jahren deutscher Meister. Haben die aus deiner Sicht die Eisbären vielleicht wieder so einen Weg zu einer Ära? Oder warum sind sie gerade vielleicht der Verein, der Club, der das Tempo vorgibt?
Spannende Frage, Sesch. Ich glaube tatsächlich, das hat über viele Faktoren zu tun. Es geht aber eigentlich auch zurück ein bisschen an die Charaktere, die sie in der Mannschaft haben. Und mit Charaktere meine ich auch Charaktere, nicht nur die Qualität der Spieler, sondern in erster Linie auch, was für Spieler da drin sind, welche Leader, dass sie geholt haben. Ich glaube, es war unheimlich wichtig, dass sie da richtig reagieren. Das habe ich schon gesagt. Und da könnte man jetzt viele nennen. Tobi Eder, der letztes Jahr zum Beispiel 22 Treffer in der Hauptrunde erzielt hat, der gekommen ist. Tiffes, der gekommen ist. Hildebrands, der im Tor gekommen ist, glaube ich, war extrem wichtig. Aber man darf eins nicht vergessen, vielleicht der wichtigste, oder Ronning, der die Tore erzielt hat, vielleicht einer der wichtigsten war für mich Kai Wissmann. Und das ist so ein Leader, so ein moderner Leader, auch von seiner Spielweise in der Verteidigung mit Jonas Müller. Vielleicht das Pärchen eigentlich der deutschen Eishockey-Liga, das stärkste Pärchen. Das ist so ein Leader, den sie wieder gebraucht haben. Und damit mit Nöbels, mit Pföderl haben sie so einen starken Deutschen.
Eine deutsche Achse, ne, eigentlich.
Genau. Mhm. Und den Rest haben sie sehr gut aufgefüllt mit Imports, sodass man das definitiv sagen muss, dass sie die Mannschaft sind, die zu schlagen ist. Das ist für mich keine Frage, auch nicht dieses Jahr. Mhm.
Also ganz interessant übrigens auch die Aussagen von Leo Föderl. Einen Teil davon haben wir gerade schon gesehen und gehört. Mehr dazu gibt es übrigens dann am 31.12. ausgespielt als Podcast. Alle Interviews, die auch heute vorkommen, werden dann nochmal für euch auf die Ohren vorbereitet. Das wollte ich schon mal vorne weggeben. Da geht es natürlich auch um den neuen Vertrag von Leo Föderl, der sich ja, wie wir gehört haben, nochmal für 4 Jahre in Berlin gebunden hat. Dann den Schritt weiter vom Meister zum Hauptrundenmeister und zum Vizemeister zu den Fishtown Pinguins Bremerhaven. Und bevor wir intensiv über die Mannschaft reden, natürlich auch da jetzt die zweite Frage. Und damit sind wir wieder bei unserem Quiz. Also aufgepasst, die zweite Frage kommt. Ich hoffe, ihr seid doch gut dabei und im Rennen. Aber wir haben ja auch eben erst angefangen. Jetzt geht's darum, die Spieler zu ranken. Also wer hat die meisten bis hin zu den wenigsten?
Richtig.
Darum geht's jetzt, rund um die Fishtown Pinguins Bremerhaven. Folgende Frage kommt jetzt. Sortiere die Spieler von Bremerhaven nach der Anzahl ihrer DEL-Spiele für die Fishtown Pinguins.
Genau. Vielleicht ein kurzer Zusatz.
Aber gerne.
Links am meisten, rechts am wenigsten.
Das. Guter Zusatz. Gucken, ob die Zusätze so gut beim Essen mal Rick sind.
Ja, das schauen
weiß wir auch man mal. Noch nicht.
So, dann
hauen Sie rein in die Tasten. Sortiere die Spieler von Bremerhaven nach der Anzahl ihrer DEL-Spiele für die Fishtown Penguins. Wer hat die meisten bis hin zu den wenigsten von den 5 Namen, die wir jetzt hier sehen? Es kommen vor die Herren Berlitsch, Urbas, Friesen, Uher, Mauermann. Und das war nicht die richtige Reihenfolge. So viel darf ich
da
schon mal verraten.
So,
so, 10 Sekunden noch. Hättest du es geschafft, Mikey?
Nein, ich sag, wie es ist. Ich hätte es nicht geschafft. Ich hätte
also 1-2 hätte ich noch gepackt und dann wäre es schwierig geworden, glaube ich.
So.
So ehrlich bin ich schon.
Jetzt haben wir es. Willst du, du hast die Zahlen dazu, wenn ich es richtig im Kopf habe,
selbst? Natürlich nicht.
Natürlich nicht. So, wir haben auf jeden Fall die meisten Spiele, hat Ross Mauermann, dann Jan Urbas, Alex Friesen, Mihai Verlitsch, Dominik Uha. Und es haben genau 3 Personen richtig.
Oh, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, oder?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Wir könnten, soll man einen ersten Blick aufs Leaderboard.
Okay.
Haben.
Also links die meisten, wurde mir gerade zugeflüstert, ist ja nicht so, als wenn ich es auswendig wüsste. 382 Spiele für Ross Mauermann.
Siehst du, genau.
Robert ist übrigens -2, also kurz dahinter, 2 weniger.
Ja, das, ja, dann schauen wir mal, wenn Mauermann verletzungsfrei bleibt, bleibt da vorne. So, dann schauen wir uns einmal das Leaderboard an.
Von daher war es auch schwer, weil es nicht so deutlich war vom Unterschied, ne?
So, das ist unser erstes Leaderboard nach 2 Fragen.
Ja.
Der Namenlose ist Erster. Es ist natürlich schwierig, den Namen zu sagen.
Aber hat der da nicht irgendein Zeichen oder was ist das? Ein Eishockeyschläger.
Genau.
Ja, okay.
Emoji und
Eishockey. Mr. Hockey nennen wir ihn.
Mr. Hockey nennen wir ihn.
Mr. oder Mrs. Klar. Hockey, man weiß es nicht genau.
So, dann schau mal runter. 2, 3, 4, 5 etc.
Gut. Higher Power. Tim 78. Ist zu jung für Stützle, zu alt für Stützle.
Genau. Und dann haben wir ja gesagt, insgesamt 13 Personen bekommen einen Preis, wovon der Hauptpreis ja eben das Wintergame ist. Und das kann ich hier nochmal kurz zeigen. Da haben wir nochmal die Gewinner aufgelistet. Dementsprechend, wichtig, dass man weit oben ist. Oder sich vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht versuchen manche auch taktisch zu spielen, dass sie, weiß ich nicht, auf der Wolfsburg-Fan will auf Position 9 landen, damit er den ugly Christmas-Wetter von Wolfsburg bekommt.
Der übrigens legendär ist.
Der absolut legendär
ist.
So, dementsprechend, diese 13 Sachen gibt es zu gewinnen. Hier sieht man sie nochmal. Viel Schönes dabei.
Okay.
Dementsprechend, 4 Fragen haben wir dann noch.
Soweit, so gut. Das war die Frage zu Bremerhaven. Und dann kommen wir auch zum Thema Vizemeisterschaft. 2016 erst in die DEL. Aber seitdem, das wissen die Fans, konstant in den Playoffs. Und der vorläufige Höhepunkt eben der Vizetitel.
Es war eine Saison wie keine andere. Die Spielzeit 2023-2024 geht als beste der Vereinsgeschichte in die Bücher ein, auch wenn der ganz große Coup am Ende ausgeblieben ist.
Es ist natürlich viel Traurigkeit, ein bisschen Enttäuschung, aber wahrscheinlich 2-3 Mal drüber schlafen, dann wird der Stolz überwiegen.
Dem Club, der in nur 8 Jahren vom Underdog der Liga zum Meisterschaftsanwärter gereift ist, gelingt schon in der Hauptrunde Außergewöhnliches. Vor allen anderen Titelfavoriten setzen sich die Pinguins an die Spitze und qualifizieren sich somit vorzeitig für die Champions Hockey League. In den Playoffs nimmt der Kutter weiter Fahrt auf. Ingolstadt und München werden im Viertel- bzw. Halbfinale aus dem Weg geräumt. Der Traum vom Finale, er wird tatsächlich wahr. Gegen die Eisbären Berlin ziehen die Pinguins am Ende dann aber den Kürzeren. Die Vizemeisterschaft wird trotzdem gefeiert.
Das war dann nochmal so ein extra emotionaler Moment. Klar, du hattest das Finale verloren, aber wie die Fans gefeiert haben, wie die Fans da nochmal mitgegangen sind, war ein super Tag mit allem drum und dran. Das war einfach ein Moment, der wirklich toll war.
Auf den sportlichen Erfolg folgt ein angekündigter personeller Umbruch. Manager Alfred Prey, die prägende Figur, tritt einen Schritt zurück und übergibt die Verantwortung an Sebastian Furchner. Erfolgstrainer Thomas Popisch verlässt den hohen Norden Richtung Krefeld.
Ja, ich glaube, dass es im Rückblick dann auch im letzten Jahr dann eigentlich schon rausgekommen ist, dass wir vor 2 Jahren, also 2 Jahre vorher schon mit dem Alfred oder ich Alfred mitgeteilt habe, dass ich meinen letzten Vertrag in Bremerhaven unterschreiben würde, weil ich dann ganz gerne wieder zurückgehen würde. An der Zeit war noch nicht klar, was ich danach machen werde, sondern ich hatte eigentlich gedacht, oder ist ein guter Zeitpunkt, noch 2 Jahre, um das Kapitel in Bremerhaven zu beenden. Und im selben Zuge hat Alfred dann eigentlich auch für sich beschlossen, auch kürzer zu treten nach 2 Jahren. Und wir hatten dann natürlich in der Zeit auch die Chance, eine gute Übergabe zu machen und Leute zu suchen, die das Projekt dann weiterführen.
Diese zwei Gesichter des Erfolgs, die den Verein dorthin geführt haben, wo er jetzt steht, hinterlassen ein schweres Erbe. Doch mit frischen Köpfen soll der Weg, der in den vergangenen Jahren eingeschlagen worden ist, in Zukunft fortgesetzt werden.
Ja, ich sehe zu 80-90% unsere gute Struktur, die wir aufgebaut haben, aber ich sehe eben auch Kleinigkeiten, die da nochmal verändert wurden und verbessert wurden und wieder angepasst wurden.
Die Mannschaft ist zum größten Teil zusammengeblieben und weiterhin erfolgreich. Mit dem Einzug ins Viertelfinale der Champions Hockey League haben die Fishtown Penguins einen weiteren Meilenstein der Vereinsgeschichte erreicht.
Da war dann leider Schluss für die Fishtown Penguins in der Champions Hockey League. Trotzdem eine tolle Saison auch da und vor allem eben auch die letzte. Rick, wie nah dran war man vielleicht sogar wirklich an diesem Märchen, obwohl das vielleicht gar kein Märchen ist, weil das irgendwie eine Mannschaft ist, die ja gewachsen ist und man hatte so auch in dieser Saison das Gefühl, die waren eigentlich nie zufrieden, die waren auch nach der Vizemeisterschaft am Ende nicht 100% zufrieden, weil sie immer wieder zeigen wollten, pass auf, wir können das nochmal, wir können das wiederholen, wir sind kein One-Hit-Wonder. Macht das auch vielleicht so ein bisschen diesen Club aus und diese Mentalität, die da herrscht?
Also ich glaube, was den Club ausmacht, ist Konstanz. Mhm. Also wenn man jetzt nochmal draufschaut, ich muss mir das ja wirklich auch aufschreiben, Alfred Prey ist über 20 Jahre in diesem Club. Thomas Popisch war 9 Jahre der Trainer. Jan Urbas, um die Achsen mal nach unten zu gehen, ist seit 8 Jahren bei diesem Club. Und wenn man jetzt wieder ganz nach oben springt, Hauke Hasselbrink ist seit 13 Jahren entweder Präsident oder CEO. Mhm. Und ich glaube, das beschreibt den Club ganz gut. Also diese Konstanz zu wissen, mit welchen Leuten da gearbeitet wird. Ich glaube, das hat den Standort groß gemacht. Mhm. Und wenn ich nicht alles auch applaudiere aus Sicht der Eishockey-Nationalmannschaft, was der Club macht, ist es trotzdem so, die Art und Weise, was sie da oben liefern, ist beeindruckend. Sie haben sich da oben wirklich auch viele Sponsoren aufgebaut. Sie haben sich da als absoluter Top-Club herausgekratzt, der wo super Eishockey gespielt. Und jetzt gehen wir über die Konstanz weiter, der immer schon eine unangenehme Spielweise hat, mhm, der eingespielt ist über die vielen Jahre hinweg und der natürlich auch ein erfahrenes Team hat. Und diese Mischung insgesamt bringt die jetzt die letzten Jahre nach oben.
Ja, und das auch geklappt hat, ne? Alfred Prey, hast du angesprochen, war und ist ja immer noch eine prägende Figur, der Klebstoff im Verein, über so viele Jahre gewesen, gewiefter Scouter, Kommunikator, der hat ja so viele Ämter in sich vereint. Und du hast gerade auch richtigerweise, wie ich finde, Hauke Hasselbrink angesprochen, weil das ist ja auch nochmal so diese norddeutsche Art, auch mit dem Geld richtig umzugehen, ne? Da clever zu hantieren, nicht durchzudrehen, wenn vielleicht gleich mal ein bisschen was da ist oder die Kasse ein bisschen voller ist, sondern eben kein Unfug auch mit Geld zu machen. Und dann wiederum hat eben, so sieht's jetzt aktuell aus mit der sehr erfolgreichen Saison bisher, diese Staffelstabübergabe ja auch, wie es scheint, gut funktioniert. Von Prey auf Furchner, von Popisch als langjähriger Trainer jetzt auf Alex Sulzer. Das ist ja auch nicht ganz gewöhnlich.
Das ist absolut richtig.
Also ohne Reibungsverlust.
Ich mache mal das Ding ganz kurz hier fertig. Mhm. Jetzt mache ich hier in den, der ein bisschen asiatisch wird. Mhm. Das wird der hier. Da ist schon ein Limettenabrieb drin gewesen und Soße. Hier wird es ein bisschen scharf. Wir haben dazu ein bisschen Dill, Olivenöl und natürlich die Peperoncini, damit es schön scharf wird. Das wird der eine.
Ihr merkt, dass er die Frage gar nicht beantworten will, weil das ist sein eigentliches Element.
Goldi, wenn du so im Kochen drin bist, was ist denn der Unterschied zwischen einer normalen Chili und einer Peperoncini?
Das ist auch kein Peperoncini, sondern Peperoncini. Ach und so. Das ist nur der italienische Ausdruck dazu. Du kannst das natürlich auch weiter Chili nennen.
Ja.
Das ist absolut okay. Dann werde ich das anpassen, wenn du das besser
kennst. Lass dir von dem Hobby-Italiener nichts erzählen.
Nee, dann habe ich es einfach nur falsch verstanden. Ich will mich entschuldigen.
Nee, das ist alles okay bisher. Kannst du weitermachen. Du hast den Hauke noch mal angesprochen und die Übergabe letztendlich. Ich glaube auch,
deswegen habe ich sowohl administrativ, auch im sportlichen Bereich.
Hier haben wir übrigens die kleingeschnittenen Äpfel jetzt dazu. Mhm. Und die haben wir vorher eingelegt in einen ganz leichten Reisessig, damit das schön sauer ist. Das ist aber ganz ein süßer Apfel. Und die Mischung ist schön, weil die macht man nachher nur.
Ich will über Eishockey reden.
Aber jetzt hör mal zu, das ist hier eine Sendung für ADHSler. Jeder macht, was er will. Der eine macht Gewinnspiel, du über Eishockey und ich koche hier. Also insofern komme ich jetzt zurück, was ich sagen wollte. Ich glaube vor allem.
Hoffentlich weißt du es noch.
Vor allem die Übergabe, der Zeitpunkt war extrem smart. Letztes Jahr. Man hat da nicht hinten gewartet und hat gesagt, oh, wir sagen nichts, sondern man ist da früh rausgegangen. Und ich glaube, dieses früh rausgehen und dieses Klarmachen, dass da was passiert, für die Fans, aber auch für die Mannschaft, glaube ich, hat einen unheimlichen Zusammenhalt gebracht. Mhm. Und ich habe es vorher gesagt, bei Berlin war das für mich dann, nachdem sie sich in der Saison wieder gefangen haben, nachdem das Jahr davor nichts war, vielleicht in den Playoffs dieses zweite Spiel gegen Mannheim. Und ich glaube, persönlich für mich, war es bei Bremerhaven die Bekanntgabe, dass mit Alfred Breyer und mit Thomas Popisch zwei Leute gehen, die wirklich diesen Club also dahin gebracht haben, wo er ist.
Mhm. Weil du nochmal komplett auf die Emotionstaste gedrückt hast, ne?
Absolut. Mhm. Absolut.
Auch für die Mannschaft vielleicht. Und die Mannschaft ist ja am Ende die, die es auf dem Eis richten muss, mit der Vorgabe des Trainerteams, in dem Fall mit Thomas Popisch und Alex Sulzer in der vergangenen Saison. Und ganz interessant, wir haben ein längeres Gespräch mit Thomas Popisch geführt, der aktuell in Krefeld von einem Rekord zum nächsten eilt. Und er hat so ein bisschen beschrieben, was, glaube ich, die Mannschaft als solches definiert, nämlich eine besondere Arbeitseinstellung. Und er hat in dem Interview, was wir geführt haben, mal eine Person rausgenommen.
Es gibt Spieler, die machen, die brauchen Anweisungen immer wieder, und es gibt Spieler immer wieder, die neue Ideen haben wollen, die in die Struktur mit reingehen. Für mich beste Beispiel ist Tsigay Jeglič. Mit dem könntest du jeden Tag 5 Stunden Video machen. Der will einfach, der will immer wieder schauen, der will immer sich verbessern, der will selber Lücken suchen, der will selber Sachen. Also das sind dann Spieler, die noch mehr Interesse haben. Aber grundsätzlich, die Spieler wissen heute, wenn sie in dem Bereich besser sind, dass sie einfach auch dann später besser performen und bessere Verträge bekommen.
Ganz interessant. Ich finde, es beschreibt so ein bisschen diese Work Ethic. Und ich glaube, das kann man rausheben. Jetzt ist er nur einer, aber man hört immer wieder, Rick, das ist jemand, der gefühlt immer im Trainerbüro drinsteht und vielleicht schon einen Schreibtisch bräuchte oder ein Bett, weil er einfach immer auch wieder im Video arbeiten will mit den Trainern, so wie der Thomas Popisch es auch beschrieben hat. Und das sind ja eigentlich die du brauchst, weil es sind die Vorbilder, es sind die Role Models. Und das ist ja dann so ein bisschen dieses im Sport, leading by example, möchte ich mal sagen. Eine unglaubliche Qualität, wenn du solche Spieler hast. Bei Urbas und Werlisch ist es ähnlich, wie man hört.
Genau. Und ich glaube, deswegen habe ich vorher Urbas rausgenommen, weil er vielleicht der Spieler von denen ist, der am längsten da sind. Mhm. Aber letztendlich ist es genauso wie in Berlin. Diese Menschen, die charakterlich vorausgehen, die sagen, es ist nicht genug. Wir wollen was Spezielles machen. Wir wollen gemeinsam was erreichen. Wir gehen da vorauf und arbeiten jeden Tag hart dafür. Das zieht die anderen Menschen mit. Und das hört sich so leicht an, aber es ist in Wirklichkeit mit das Schwerste, weil du musst das jeden Tag bringen. Und das sind definitiv welche, die das jeden Tag mitbringen.
Du musst es auch bringen am Herd, aber vielleicht spannend, ganz kurz noch abschließend die Frage, bevor du präsentierst, spannend, was in Bremerhaven mal passiert, ist das so ein bisschen der nächste Übergang, der da vielleicht mal bevorsteht, wenn in Zukunft der Karawankenexpress mal nicht mehr so da ist? Ist das vielleicht so der nächste große Step in diesem Verein, wo sich was verändern könnte?
Das kann natürlich sein, weil sie definitiv auch ins Alter kommen. Die Sache ist natürlich, jetzt ist es noch nicht so weit. Und ich glaube, es ist ähnlich wie vor. Du musst es einfach mitnehmen, solange die immer noch so vorausgehen und indem die auch den Club mit nach vorne bringen. So, jetzt guck mal.
Ja.
Wo ist denn die Kamera, wo man das hinzeigen kann? Die ist hier rüben bei dir. Hier gehe ich in die richtige Richtung. Das ist ganz schön schwer.
Genau, guck, wenn du es jetzt nach vorne zeigst, dann fällt es runter. Genau, so musst du es machen.
Da haben wir zwei unterschiedliche Thunfisch-Tartar. Einmal rechts mit Avocado, der ein bisschen scharf ist. Hier links mit Olivenöl, ein bisschen Limette und mit
Apfel.
Ja, und schön. Ein geröstetes Brot für dich. Und weil du sonst immer nichts kriegst,
das ist sehr nett von dir, Rick.
Bist du natürlich
schön, Mikey. Vielen Dank. So kurz vorm Fest ist nochmal schön am Magen kriegen. So, herrlich.
Eben. Gibt ja eh nichts zu essen an Weihnachten. Ne? Das wissen wir ja.
Bist du in der Lage, trotz dieser Köstlichkeit, die du gerade Kredenz bekommen hast, einen Schritt weiter zu gehen in unserer Thematik heute hier in der großen Weihnachtsshow und im Jahresrückblick, in dem wir auf eine besondere Mannschaft gucken, weil sie eine Art, nennen wir es ruhig, Wunder vollbracht hat. Damit sind wir bei Iserlohn.
Ja, und da haben wir, glaube ich, die nächste Quizfrage.
So ist wieder. Es.
Also ich weiß nicht, ob ich es kann, ich versuche es einfach. Aber ja, dementsprechend. So.
Pass auf. Folgende Frage, Mikey.
Ja.
Hör genau zu, weil du kennst sie ja nicht.
Nein.
Das überrascht dich jetzt absolut.
Das stimmt.
Also aufpassen da draußen. Ordne die erzielten Tore den Top-Torschützen der Iserlohn Roosters der vergangenen Saison zu. Also ordnet die erzielten Tore, die angezeigt werden, den Top-Torschützen der Roosters aus der vergangenen Saison zu.
Dann
Rock'n'Roll.
Würde ich sagen, mach mal weiter.
Also auch da... Wer hat die meisten und wer hat dann am Ende am wenigsten? Tick, tack. Also jetzt die entsprechende Zahl dem entsprechenden Torschützen zuordnen. Wir haben die Herren Boland, Dacol, Buchbekele und Schäberg. Also die 1 hätte ich auch wieder gewusst, auswendig. 3 und 4, keine Chance.
Ist einfach von mir begeistert.
Mikey ist im Gourmet-Himmel angekommen.
Ich hab überlegt und so sieht es dann aus.
Aber, so, die Zeit ist um.
Ja, ich kann gleich verraten, 81 User draußen oder Mitspieler haben es richtig. Mhm. Tyler Boland war auf der 1,
ja.
21 Tore. Dann kam Michael Dacol mit 16, dann Colin Ogbekele mit 12, am Ende Balázs Scheibek mit 10 Toren.
Wow. 81 von, wie viel waren wir ungefähr? 250 da drin?
Ja, es sind jetzt mehr. Vielleicht ein bisschen weniger geworden. So. Aber so, ja.
Es werden immer mehr in unseren Sendungen, du hast das was missverstanden.
Genau, aber dementsprechend, bevor wir ja zur nächsten Frage kommen.
Also da wussten einige sehr viel oder ja. Sie waren sehr schnell im Tasten reinhauen.
Das ist richtig. Also okay. 81 Richtige, sehr stark. Aber wie gesagt, wir gucken erst später nochmal wieder auf den Zwischenstand.
So ist es. Denn jetzt blicken wir auf das Wunder vom Seiler See. Oder mit anderen Worten, Iserlohn, eine Mannschaft, die das Unmögliche möglich gemacht hat.
Das ist gut.
Totgesagte leben länger. Die Iserlohn Roosters haben in der abgelaufenen Saison eindrucksvoll bewiesen, dass Aufgeben keine Option ist. Zum Jahreswechsel 11 Punkte Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz. Eine eigentlich aussichtslose Situation.
Eigene Fehler, wir machen zu viel Turnover, wir lassen die Leute viel zu einfach rein. Vor allem in der Zeit, wo wir jetzt eigentlich kämpfen müssen. Ich glaube, dreimal wurde heute, ist einer gegen Andy gerannt, da ist nur ein Spieler, der bei uns die ganze Zeit absteppt, also da muss ein bisschen mehr kommen.
Es war eine Saison mit mehr Downs als Ups in Iserlohn. Nur 2 Siege aus den ersten 12 Spielen. Diese Hypothek brachte Greg Voss um seinen Job und wenig später übernahm Doug Shedden das Ruder am Seiler See. Nach anfänglichen Schwierigkeiten rollte der Shedden-Zug dann seit Neujahr durchs Sauerland und darüber hinaus. 31 Punkte aus den verbleibenden 19 Spielen. Zum Vergleich, Augsburg holte nur derer 16.
Rutkowski, Ausgleich, Iserlohn. Michael Dacol, Pass rüber auf Boland. Iserlohn führt 4-3. Und es ist immer noch die 50. Minute. Kontermöglichkeit, Dacol wieder auf und davor. Dacol, 5-3 Iserlohn.
8 Spiele vor Schluss verlassen sie den Abstiegsplatz und geben Platz 13 nicht mehr her. Eine beispiellose Aufholjagd im Kampf um den Klassenverbleib.
Well, we're kind of the cardiac kids. We just hang in there. We know we don't have the most talented team, but we hang in there. And, you know, we came up some great plays. Dacol and Boland came up with some great plays in the third period. And we're pretty excited because I think if we look at standings, we're not dead last anymore. So that's kind of a nice feeling.
Am vorletzten Spieltag dann der direkte Klassenerhalt nach einem überzeugenden Sieg in Frankfurt. Shedden und die Mannschaft wurden tief in der Nacht noch in Iserlohn von hunderten Fans empfangen. Eine Parkplatzparty als Lohn für die harte Arbeit.
Für uns war es eigentlich eine lange, lange Playoff-Serie. Und ja, auf jeden Fall können wir es jetzt ein bisschen genießen. Ich glaube, unser Ziel wurde erreicht und darauf können wir stolz sein.
Die Roosters rupfen die Konkurrenz, bleiben in der Liga und stehen am Saisonende sogar ganz ohne Federkleid da.
Ja, tolle Bilder waren das damals für eine Mannschaft, Rick, die dann am Ende doch noch den Weg gefunden hat. Was ist das für eine Leistung von einer Gruppe, an die keiner glaubt, keiner geglaubt hat, zeitweise übrigens vielleicht noch nicht mal die eigenen Anhänger?
Ja, auch da muss was passiert sein. Ich glaube, dass das eine ganz andere mentale Herausforderung ist, wenn du hinten drin stehst, als wenn du um eine Meisterschaft spielst. Also um eine Meisterschaft ist es, glaube ich, leichter, dich mitziehen zu lassen. Wenn du hinten drin stehst, glaube ich, ist es leichter, aufzuhören, aufzugeben, zu sagen, okay, dann funktioniert es halt hier einfach nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist schon was gewesen, vor allem die letzten 20 Spiele, dass man so nicht vermutet hätte. Aber wenn da einmal was ins Rollen kommt, das ist ja immer dieses Momentum, dieser Schwung, wo man davon spricht, dass man das braucht, dass man sich das aber auch erarbeitet, dann kann was passieren. Und da sind dann natürlich da auch die Fans dazugekommen. Und in dieser Kombi hat es natürlich mit Doug Shedden dann auch gepasst.
Ja, aber wie viel davon würdest du sagen, so auch aus der Erfahrung heraus, wir können es nicht 1:1 beurteilen, weil wir nicht immer in der Kabine drin sind, ja. Aber wie viel davon ist dann vielleicht doch noch auch Coaching, in dem Fall von Doug Shedden, die Mannschaft nochmal auf einen neuen Weg zu bringen? Wie viel muss auch in so einer Situation von innen gekommen sein, aus der Mannschaft?
Ja, also da muss man immer, das kann man dann immer pauschal sagen, weil es kommt darauf an, wer war vorher Coach, was ist passiert und welcher Coach kommt dann? Also das heißt nicht immer, wenn ein Coach kommt, der, sage ich mal, zuvor sehr wenig Freiheiten lassen hat, wo alles ganz genau hat passen müssen, der alles wissen wollte.
So war es wohl vorher, wie wir gehört haben. Ja,
das ist damals nur ein Beispiel, ja, jetzt. Und dann kommt einer danach und der bringt endlich ein bisschen Leichtigkeit, der bringt ein bisschen Laissez-faire, der bringt ein bisschen Spaß zurück zum Eishockey. Mhm. Dann ist es die richtige Antwort zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt ist es natürlich genauso andersrum. Hast du nur Leichtigkeit, ist es nur Spaß, dann ist es auch nicht das Richtige. Also insofern muss man immer schauen. Ich glaube, letztes Jahr zu dem Zeitpunkt war Doug Shedden, der ja auch ein ausgewiesener Retter, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber der Club schon so, wie nennt man es, Feuerwehrmann, genau, doch gerettet hat oder was Positives, wie er eingestiegen ist, in die positive Richtung gebracht hat. Ich glaube, dass er zu dem Zeitpunkt perfekt war und dementsprechend auch einen großen Anteil tatsächlich hatte.
Hast du ein Gefühl trotzdem dafür, jetzt sind wir dafür eigentlich angetreten, zurückzublicken, das ist der Jahresrückblick, aber trotzdem vielleicht auch ein kurzen Eindruck von dir, warum sich trotzdem nicht viel bewegt hat. Das betrifft übrigens alle Mannschaften da gerade unten drin. Wir haben wieder eine ähnliche Gemengelage im Abstiegskampf wie zuvor in der Saison und natürlich ist Iserlohn auch schon wieder dabei.
Ja.
Guten Appetit übrigens. Lass dir Zeit.
Du.
Er ist auch.
Du kriegst erst nach
was, Kinder zu mit vollem Mund und so.
Ich hab für dich.
Hast was für mich? Super, krieg auch mal was.
Ja, Knoblauchbrot hast du.
Knoblauchbrot?
Ohne Knoblauch.
Okay, komm.
Das hast du ja auch. Nee, jetzt sollst du ja auch was haben.
Oh, was ist das da? Rosmarin, oder?
Das ist Rosmarin.
Rosmarin. Oh,
guck mal. Schmeißt du gleich weg.
Aber den esse ich auch vom Boden, weil das ist Studio, ist so sauber.
Ich wollte gerade sagen.
Wie Singapur Flughafen. Kannst vom Boden essen, sage ich dir.
Also, erstmal muss ich, glaube ich, sagen, jetzt gehen wir am Abstieg. Es ist vorne in der DL spannend wie nochmal was. Es ist hinten spannend wie nochmal was. Und ich glaube, das war letztes Jahr auch mit dem Grund, natürlich auch mit Köln, weil die meisten Zuschauer hatten, europäischen Rekord aufgestellt hat, aber warum es in der DL einen Zuschauerrekord gegeben hat, weil es vorne wie hinten wirklich extrem spannend ist. Und das sehen wir dieses Jahr wieder. Jetzt gibt's natürlich eine große Ausnahme. Wenn wir mal draufschauen auf die DL2-Stand heute, am ersten Platz Dresden, zweiter Krefeld, dritter Kassel, vierter Rosenheim, sechster Landshut. Das sind die fünf, die aufsteigen können. Das heißt, von diesen fünf Mannschaften belegen die momentan die Top 6. Was sagt das? Ist
Krefeld nicht mehr Erster, oder was?
Stand heute war Dresden Erster.
Ach so.
Muss ich immer wieder mal ein bisschen reinschauen in die...
Kann ich bestätigen.
Ist ja krass, wir hatten noch 14 Spiele in Folge gewonnen oder sowas.
Das heißt, wir haben zwar jetzt noch 22 bis 24 Spieltage für Düsseldorf, für AEV, für Iserlohn, die da unten sehr eng zusammenstehen. Aber wir haben letztes Jahr gesehen, die letzten 20 Spiele, die können extrem viel ändern. Und alle Clubs versuchen da ein bisschen was zu machen. Augsburg zum Beispiel hat Baptiste geholt, Düsseldorf.
Die auch Hauge bekommen haben, wenn wir jetzt reden von Düsseldorf, Haue bekommen haben, ne?
Die haben Hauge bekommen, ja.
Ich glaube 7.
Düsseldorf hat viele verletzte Spieler zurückbekommen. Bei Iserlohn hat man einen Co-Trainer entlassen, hat jetzt mit Fritz Meier schon ab 1.1. noch einen Sportdirektor installiert. Also man versucht diesen Mannschaften wirklich Impulse noch zu geben, weil ich glaube, eins ist entscheidend, wer dieses Jahr Letzter ist, der wird auch absteigen. Also die DL2 schaut danach aus, dass definitiv einer hochkommt. Da wird es dieses Jahr, glaube ich, keine Überraschung geben.
Also auch eine schwere Aufgabe für Iserlohn, die das Wunder vom Seiler See letztes Jahr vollbracht haben. Die Frage ist, ob es dieses Jahr einer möglich macht. Aber irgendwann kann es dann vielleicht wirklich passieren, dass einer runtergehen muss. Und Rick hat das ja gerade richtig eingeschätzt. Die Situation ist eben diesmal eine völlig andere als in den letzten zwei Saisons, wo Augsburg sich dann doch irgendwie gerettet hat. Dann einen Schritt weiter. Unser nächstes Thema im Rückblick ist ein besonderer Monat, nämlich der September. Das war ja mehr oder weniger der Payday für die deutschen Eishockey-Profis in Übersee, für Leon Dreisaitl und Moritz Seider. Kommen wir sofort zu. Und Rick kocht weiter. Und Mikey, wir beide arbeiten ein bisschen mit unseren Fans in dem Quizroom?
Ja. Warte mal, bevor du. Wie hat es eigentlich geschmeckt?
Es hat sehr gut geschmeckt und es schmeckt auch immer noch sehr gut. Vielen Dank, Olli.
Ich habe noch nie so ein gutes Brot gegessen.
Mhm. Ja. Ja. Aber also kann man sagen, wenn das mit dem Fernsehen mal aufhört, mein Goldi, kann auch Koch werden, glaube ich.
Hat nie richtig angefangen.
Ja, das hast du jetzt zugesagt.
Das Schlimme ist, es tut mir jetzt schon ein bisschen weh, ihn zu loben, aber er kann wirklich ganz ordentlich kochen.
Ja. Kamst du auch schon mal in den Genuss?
Ich kam schon mal in den Genuss, ja, genau. Er fragt dann auch immer netterweise nach, was isst du eigentlich? Ja. Was kann ich dir überhaupt kochen, du Vogel? Dann wirst du immer erstmal, wirst du 10 Minuten beschimpft, weil er alles das und das und das nicht isst, bis er dann irgendwann sagt, ah cool, dann mache ich das.
Aber kennt er dich nicht so lange oder wieder, sondern nicht,
er fragt immer wieder nach. Und er muss auch immer wieder nachfragen, was ist jetzt eigentlich vegetarisch und was ist jetzt eigentlich vegan? Da kennt er den Unterschied noch nicht so ganz, aber du, da ist man natürlich auch immer wieder auf Bildungsreisen unterwegs, gerade kulinarisch, und er lernt immer wieder dazu.
Ich habe es wirklich lange verstanden, ob der Fisch zum Vegetarier dazugehört oder nicht. Mhm.
Dafür gibt es noch den Pesketarier, aber nur ganz nebenbei.
Ja, ja. Das habe ich, manchmal weiß ich das und jetzt frage ich ja eh schon immer, ich bringe da einfach nichts mit und nachher kannst du hier, jetzt machen wir hier das Raclette schön warm und dann kannst du da einfach Kartoffeln mit dem Käse reinschmeißen, weil Käse isst ja.
Das ist korrekt, genau. Mikey, ich höre gerade, du hast noch irgendwas auf der Pipe oder in der Pipeline rund um das Quiz.
Ich habe noch was in der Pipeline. Ich wollte nur mitsagen, weil es kamen schon Fragen, ob man am Ende noch oder jetzt noch mitmachen kann und am Ende gewinnen. Ja. Also erst am Ende wird abgerechnet. Wir können jetzt alle Sprüche darüber sagen. Es gibt eine Rangliste am Ende und anhand dieser Rangliste wird entschieden, wer was bekommt. Und es sind die Top 13, weil wir 13 Gewinner haben.
Also man muss schon gut sein, wenn man jetzt noch einsteigt.
Man muss gut sein, aber man kann jederzeit einsteigen und jederzeit mitmachen.
Wichtig. Okay. Dann auch jetzt zu unserem vierten Thema und damit zur vierten Frage. Rund um die NHL. Ordne den jeweiligen deutschen NHL-Spieler der Kategorie zu, die er aktuell unter seinen Landsleuten anführt. Das hört sich schwierig an.
Ja.
Ist es auch. Also nochmal ganz langsam. Ordne den jeweiligen deutschen NHL-Spieler der Kategorie zu, die er aktuell unter seinen Landsleuten anführt. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Kategorien.
Richtig.
Zum Beispiel das Thema
Assist.
Wer hat von den Spielern, die gleich kommen, die meisten Strafen?
Zum Beispiel.
So, und dann müsst ihr überlegen, welcher deutsche Spieler in der NHL, der gleich zu sehen sein wird, könnt ihr euch ungefähr denken, wer davor kommt, den müsst ihr dementsprechend dieser Kategorie zuordnen.
Hund, Katze, Maus!
Spoiler ganz gut. Es ist nicht Rick Goldmann dabei.
Nein. So. Also, let's go.
Und los geht's.
Die vierte Frage von 6 in unserem Quiz heute hier in der großen Eishockey-Weihnachtsshow mit vielen, vielen tollen Gewinnen. Also, wir haben die Kategorien, wo es um die Strafen geht.
Das sind aber auch komplizierte.
Ja, guck mal, Sachen, da muss ich sogar mal nochmal ganz genau gucken. Also. Ne? Die meisten Handgelenkschüsse, die meisten Shootout-Tore und die wenigsten Hits, die meisten Strafminuten. Okay.
5 Sekunden noch.
Also meiste Handgelenkschüsse. Bin gespannt, wer das drauf hat und wer das richtig gemacht hat insgesamt. Jetzt ist gerankt.
Ja,
jetzt ist
richtig quasi.
Okay, also die meisten Strafminuten bei Mo Seider.
Ja.
Peterka mit den meisten Shootout-Toren. Tim Stützle mit den meisten Handgelenkschüssen. Und Leon Dreisaitl mit den wenigsten Hits.
Interessante Stats, also Hätte ich so, glaube ich, auch nicht gewusst. So,
okay.
Dann kurzen Zwischenstand, sollen wir mal wieder reinhören. Einmal noch wichtig. 84 Mitspieler hatten das richtig, haben richtig sortiert.
Wow.
So, 4 von 6 Fragen haben wir jetzt und dann schauen wir mal aufs Leaderboard. Ich drücke und wir gucken, was passiert ist. Beeindruckende Serie für, was haben wir jetzt gesagt, Mr. Hockey, ne?
Ja, oder Mrs. Hockey,
you never know. Mrs. Hockey, das ist vollkommen richtig. Genau, und dann schauen wir mal, Florian auf der 2, wir gucken weiter runter und sehen, wir haben aktuell genau 13 Positionen vergeben, das heißt, unsere 13 Gewinne gehen dann an die entsprechenden Personen.
Basti spielt auch noch mit, oder was? Während er
das kommentiert, oder was?
Das
vielleicht.
Okay.
Genau, aber nicht wundern, ne? Hier unten, da man ist, es sind teilweise nur 4, 5 Punkte auf Platz 13 etc. So, hier sieht man, ne, auch mit 80 Punkten kann man immer noch weiterkommen. Deswegen alles eng. Man kann, wie gesagt, jetzt auch noch mitmachen. Man kann immer noch auf mindestens Position 13 kommen. Am Ende wird aufgelöst und dementsprechend fleißig mitmachen. Mhm. Und dann kommen wir später zu den nächsten Fragen.
So, und jetzt kommen wir zu den 2 NHL-Spielern aus Deutschland, die ja im Sommer dann für Furore gesorgt haben. Man kann sagen, Leon Dreisaitl und Moritz Seider, 2 Verträge für die deutschen Eishockey-Geschichtsbücher.
Deutschlands Eishockey-Superstars mischen die beste Liga der Welt auf. Auch finanziell. Leon Dreisaitl verlängert seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag bei den Edmonton Oilers um weitere 8 Jahre. Der neue Vertrag bringt dem Stürmer durchschnittlich 14 Millionen US-Dollar pro Jahr ein. Damit wird der 28-Jährige zum am besten bezahlten Eishockeyspieler der Welt. Und auch Moritz Seider unterschreibt nach monatelangen Verhandlungen einen neuen Vertrag über 7 Jahre bei den Detroit Red Wings, in denen er knapp 60 Millionen Dollar kassieren wird.
Ja, also natürlich, wenn man in die NHL kommt, dann glaube ich, hat man jetzt nicht damit gerechnet, dass man irgendwann über solche Summen reden darf. Es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, Eishockey zu spielen. Es hat unheimlich viel Freude. Aber natürlich vergleicht man dann irgendwann auch den Markt und sieht, was möglich ist. Man sieht, dass unsere Gehaltsgrenze immer weiter ansteigt, dass sich Dinge hier verändert haben und dass man irgendwo in dieser Kategorie mitspielen kann. Und dann will man natürlich auch die Wertschätzung haben und einfach fair behandelt werden. Und ich glaube, das ist passiert und damit, glaube ich, können beide Seiten super gut leben.
Mit dem neuen Arbeitspapier haben sich für Seider auch neue Aufgaben ergeben, vor allem neben dem Eis.
Da haben sich natürlich auch die Jungs dann nicht lumpen lassen, direkt irgendwelche lustigen Sprüche oder so zu klopfen. Das war dann relativ klar, dass der Lukas und ich das ein oder andere Teamdinner dann auch übernehmen müssen. Das gehört dazu. Ich glaube, da hat keiner ein Problem damit und das macht man sehr, sehr gerne.
Der deutsche Nationalspieler hat nicht nur in der NHL viel vor, sondern auch mit der DEB-Auswahl große Ziele in der nahen Zukunft. Stichwort Olympia 2026.
Klar, das ist irgendwo ein Kindheitstraum, der hoffentlich da in Erfüllung gehen wird. Man träumt die ganze Zeit davon, irgendwo wieder Teil der Olympiade sein zu können. Ich weiß noch, ich habe das damals in Mannheim in unserem Theaterraum verfolgt, die ganzen Spiele, dann das Halbfinale und so. Also da irgendwie Teil der Mannschaft sein zu können, ist natürlich das Größte, was es irgendwie gibt.
Mit Seider, Dreisaitl und den anderen deutschen NHL-Profis ist viel möglich. Das beweisen sie aktuell schon in der stärksten Liga der Welt.
Ja, und Rick Goldmann beweist sich nach wie vor jetzt am Raclette und damit natürlich auch bald zum bestbezahltesten Koch der Welt, keine Frage. Aber Goldi, bevor wir das diskutieren, brauchen wir eine neue Sendung. Die beiden Verträge, schon beeindruckend. Übrigens da auch nochmal der Hinweis, dein Gespräch mit Mo Seider natürlich auch dann bei uns im Podcast 31.12., wo alle Gespräche nochmal gebündelt für euch zur Verfügung stehen. In voller Länge und überall da, wo es die Podcasts bekannterweise gibt, auch den von der Eishockey Show. Auch natürlich diese Sendung, aber ganz kurz vielleicht, es ist eine Summe oder es sind Summen, mit denen man manchmal gar nicht so richtig umgehen kann, wenn man das so hört, was in Nordamerika insgesamt in den Sportarten bezahlt wird. Es sind eigentlich, Rick, Gelder und Verträge, die Jungs sich ganz entspannt verdient haben. Ne?
Ja, Das ist eigentlich genau ja. die Antwort. Natürlich, also der Markt gibt es in Nordamerika her, dass wir über das sprechen. Also ja. Wenn man mal drauf schaut, nächstes Jahr Dreisaitl mit 14 Millionen Dollar, durchschnittlich Cap-Hit in der Saison. Der hat einen Vertrag unterschrieben über 112 Millionen Dollar für die nächsten 8 Jahre. Aber jetzt schauen wir auch mal drauf, wer ist aktuell der zweitbeste Scorer in der National Hockey League? Mhm. Leon Dreisaitl. Wer hat die meisten Tore in der National Hockey League? Leon Dreisaitl. Und insofern ist das für mich keine Frage. Es könnten wir jetzt so weiterspielen. Genauso mit Stützle. Wer hat die meisten Punkte in Ottawa?
Stützle.
Genau. Wer hat die 9. meiste Eiszeit aller Spieler in der National Hockey League?
Mo Seider.
Genau. Das ist natürlich eine Qualität, was sich diese Spieler wirklich über die Jahre hinweg geholt haben. Und es ist auch spannend zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit jetzt auch so ein Vertrag beim Leon zum Beispiel schon ein Jahr vorher fertig ist. Ja. Und beim Seitz eigentlich so ist, dass man sich da wirklich Zeit lässt. Also der weiß, hör mal zu, der Kollege zahlt jetzt mal. Und man hat da wirklich gewartet und ist da rangegangen bis ans Trainingscamp, ist dann ein bisschen später sogar dazukommen, wie in Detroit das Trainingscamp losgegangen ist.
Da wird auch gezockt, gegambelt ja, ein bisschen. Ne?
Weil es auch so, dazugehört, weil man natürlich auch, wie er sagt, jetzt weiß man, was man wert ist, was man für den Club wert ist. Und dann möchte man auch diese Wertschätzung, diese finanzielle.
Ja. Ist Mo Seider, also auf der anderen Seite so angefangen.
Auch was reinschmeißen,
ja, ja. Diese Leon Dreisaitl ist dann, glaube ich, 37 Jahre, wenn der Vertrag beendet wird, ja. 33. Da kann man davon ausgehen, dass vielleicht das dann auch sein Karriereende sein könnte. Weiß man nicht, muss nicht sein, kann aber sein. Bei Mo Seider, der hat ja vielleicht noch einen in petto dann, nochmal einen fetten Vertrag, eben weil so der ist erst... Ne? Genau, ebenso wie Stütz, ja. Der ist ja erst dann wahrscheinlich um die 30, glaube ich, wenn der Vertrag dann ja. ausläuft. Und dieses Geld, das muss man auch mal einordnen und klang auch gerade so ein bisschen an in dem Auszug aus dem Interview mit Mo Seider, es repräsentiert in Nordamerika am Ende des Tages immer nur eigentlich so ein bisschen die Wertschätzung. Ne? Ja. Wert für den Club, für die Liga, für auch manchmal vorherige Jahre, ne? Wo du vielleicht noch so ein bisschen finanziell unterm Radar gesurft bist. Das muss man auch immer noch einpreisen. Ne? In Nordamerika reden sie immer von Funny Money.
Funny Money?
Funny Money. So, ob's, ja, ob's am Ende dann, auch wenn es völlig crazy
ist. Was heißt Funny Money?
Ja, weil es dann eigentlich nur darum geht, es ist ja am Ende egal, ob du jetzt 24 Millionen verdienst oder 29, sondern es ist dann irgendwann einfach das, was der Markt halt hergibt.
Und ja, genau. Es ist nicht egal. Da muss ich jetzt dazwischen gehen, weil das ist ganz spannend, weil die Gehälter sind in Nordamerika, die Dinger verbrennen hier, die Champignons.
Ja, du das ist doch deine Küche. Nee.
Du musst du doch die Schälchen unten machen. Ich kann euch doch nicht reinlegen, weißt du nicht, was ihr mögt.
Muss mich hier um Eishockey kümmern.
Ja, eben. Okay. Ich muss mich ums Quiz kümmern.
Okay, gut, dann mache ich euch die auch noch.
Wolltest du noch was sagen?
Ja, natürlich. Das ist öffentlich, dieses Gehalt. Ja. Und das ist ein großer Unterschied meiner Ansicht nach, weil diese öffentlichen Gehälter dazu führen, dass man das natürlich extrem gut vergleichen kann, was ein anderer Spieler mit der ähnlichen Eiszeit, mit der ähnlichen Rolle, mit den ähnlichen Punkten verdienen kann. Und dann ist es irgendwie nicht egal, weil wenn einer 1,5 Millionen im Jahr mehr kriegt für die gleiche Leistung, das wo tatsächlich einsehbar ist, dann wollen die Spieler das auch haben. Und das ist ein großer Unterschied zu Europa. Und insofern ist das eine Besonderheit, die natürlich auf der einen Seite, habe ich was runtergeschmissen, hat man nicht gesehen.
Nee. Nein.
Das auf der einen Seite, für alle ist es ja mit immer das Spannendste, wenn man bei irgendwie bei der WM ist und dann kommt das, ach, der verdient 10 Millionen und Pastanak letztes Jahr, was weiß ich, 12 Millionen, der da noch kommen ist. Auf der anderen Seite sind es die Spieler, die sie über Jahre hinweg gezeigt haben, im Nachhinein verdienen die das Geld. Ja. Pastanak zum Beispiel mit seinen über 100 Toren in den 2 Saisonen davor, dann kommst du halt irgendwann mal dahin. Und Leon Dreisaitl ist auch der 2. große Vertrag, genauso wie bei Stützle und Seider, die dann die Entry-Verträge hinter sich lassen haben.
Ja, ja, klar, der hat ja auch schon vorher die 8 Jahre ab 8,5 Millionen verdient, Leon Dreisaitl.
Du magst du Gurke, gell? Oder ja. Magst du das am Schluss drauf?
Mache ich am Schluss drauf. Klar, ganz abgesehen davon, ich habe mir das nochmal angeguckt, weil ja auch gerade die Doku so im Kosmos rumschwebt, wenn du dann so Zahlen hörst, auch rund um Basketball und Franz Wagner,
ja.
Der auch einen Vertrag unterschrieben hat, ist ja der bestbezahlte deutsche Sportler on the planet gerade, ja. Mit ich glaube knapp 44 Millionen Dollar pro Jahr, ne? 5 Jahre, was ist, über 220 also Millionen.
Der Bruder heute in der Nacht verletzt, glaube ich, gute Besserung
übrigens. Kreuzbandriss leider,
ja. Ja.
Mo Wagner.
Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Dimension, weil es aber auch eben der Sport dann wiederum so hergibt und der Markt. Zu guter Letzt vielleicht, weil wir jetzt nur über Geld gesprochen haben, wo stehen die beiden in ihrer Karriere?
Jetzt habe ich es leider nicht gehört.
Wo stehen
die beiden? Weil wir sollen nochmal ganz kurz hinweisen, weil Mo Wagner natürlich auch immer viel Basketball bei uns auf dem Sender schaut, aber auch natürlich Eishockey. Insofern liebe Grüße und gute Besserung. Jetzt muss die Frage nochmal stellen.
Ich meinte jetzt, weil wir jetzt gerade nur viel über Geld gesprochen haben, was die beiden Mo Seider und Leon Dreiseitel als die Aushängeschilder jetzt auch was die Kohle betrifft in der NHL. Wo stehen die beiden gerade sportlich? Du hast ja schon mal so eingeschätzt, dass er der bestbezahlte NHL-Spieler gerade ist, Leon Dreiseitel, weil er eben auch einer der Besten ist. Wo siehst du bei wem, welche Art von Entwicklung hat da nochmal jemand einen Step gemacht? Wie wichtig ist vielleicht auch nochmal für die beiden einen Weg zurück Richtung Nationalmannschaft? Wann können wir die nochmal erkennen in Schwarz-Rot-Gold? Was ist so deine Perspektive?
Wenn ich sowas sage, dann ist das nicht, was ich mir wünsche. Aber wichtig ist der Schritt zurück zur Nationalmannschaft nicht mehr für die. Für die geht es jetzt darum, letztendlich einen Stanley Cup zu holen. Und ich muss auch mal ganz klar sagen, also der Leon hat selber gesagt, letztes Jahr in Spiel 7 im Stanley Cup das entscheidende Spiel, nachdem er im Finale 3-0 hinten war, ausgeglichen hat auf 3-3, das letzte Spiel zu verlieren. Das war herzzerreißend, hat er selbst gesagt.
Ja.
Es ist, ich will da gar nicht hingehen mit dem Gefühl, wenn du da wirklich drin bist als Sportler, das ist die größte Scheiße, die du haben kannst. Also es ist wirklich,
also schön, so einen Vertrag zu haben, aber er will natürlich diesen Cup.
Du musst es teilhaben.
Diesen Cup.
Du musst einmal, aus so einem Spieler, musst du einmal diesen Cup gewinnen. Du musst ihn einmal gewinnen. Ja. Erst dann bist du auch in Amerika vor allem unsterblich. Mhm. Die sind herausragende Spieler, genauso wie McDavid. Aber letztendlich, wenn man mal drauf schaut, Edmonton auf einem guten Weg dieses Jahr in den Playoffs, jetzt wieder, nachdem sie am Anfang ein bisschen Probleme hatten. Ottawa ist aktuell gerade in den Playoffs auf dem Platz drin. Aber es könnte durchaus sein, dass Detroit, Buffalo, San Jose, habe ich einen vergessen, Chicago,
Seattle,
dass es für die echt schwer wird reinzukommen. Das heißt, auch vielleicht im Hinblick auf die Eishockey-WM könnte es sein, dass da 3-4 Spieler nachkommen, was natürlich auch zu wünschen wäre, weil die Spieler werden wir definitiv sehen, bei den Olympischen Spielen. Bei den Olympischen Spielen wird mit NHL sein und es wird ein Wahnsinnsfestival, wo man sich heute schon drauf freuen kann.
Aber jetzt wünschen wir denen erstmal, dass sie ihre Ziele mit dem Club auch dann irgendwann so umsetzen, wie sie sich persönlich wünschen. Apropos Wünsche und Wege, da sind wir beim nächsten Thema, denn es gibt ja nicht nur in der NHL, ja, Rick?
Ich habe keinen Teller mehr.
Jetzt müssen wir kurz unterbrechen. Wir haben keine Teller. Sollen wir eine Timeout haben? Oder was?
Nee, aber jetzt kann ich dir nichts zum Essen geben.
Ja, kannst doch in einer Sekunde. Lass uns doch kurz das Quiz machen in aller Ruhe. Dann schauen wir uns einen Beitrag an. Und in der Zeit finden wir bestimmt auch Teller, oder? Also, nächstes Thema. Und damit trotzdem sind wir in Nordamerika und bei Sandra Abstreiter, der besten deutschen Torhüterin.
Ja.
Und Magic, wir haben auch dazu eine Quizfrage, die sich im weiteren Sinne um Sandra Abstreiter dreht und auch um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen und auch der Männer. So viel sei schon mal vorne weggeschickt. Und die Frage 5 in unserem Quiz mit 6 Fragen lautet wie folgt. In welchem Jahr haben sich zuletzt beide Nationalmannschaften gemeinsam, also gleichzeitig, für die Olympischen Spiele qualifiziert? Sie haben sich vielleicht nicht gleichzeitig qualifiziert, aber sie haben gleichzeitig am entscheidenden Turnier teilgenommen. In welchem Jahr haben beide Nationalmannschaften, Männer und Frauen, an Olympischen Spielen teilgenommen? Und jetzt gilt wieder die komplette Zahl eingeben.
Ja.
Also sowas wie 1985.
Genau. Da ist dann wichtig 1985
genau. Bei dem Beispiel. Oder eben komplett ausgeschrieben.
Ja.
Ja. Also die deutschen Frauen waren, glaube ich, dreimal bislang bei Olympia dabei. Mhm. Ist auch gar nicht so einfach. Frauen, Eishockey auch erst seit 98 olympisch.
Ja, kann gut sein, ja.
Also so viele Möglichkeiten gab es auch nicht, aber dass es parallel mit den Männern funktioniert hat, ist schon ein bisschen länger her.
Ja.
Wer hat es denn richtig eingegeben, ohne dass wir was vorgegeben haben?
3 Personen haben es richtig.
Und zwar das Jahr 2006.
So sieht's aus.
Okay.
Das stimmt, ja.
Da haben natürlich jetzt manche gepunktet, während sie viele andere abgangen haben,
die nicht punkten konnten. Das kann gut sein, ja. Aber da wollen wir ja auch Spannung aufbauen, heißt so schön, ne? Erstmal danke Rick hier für den Raclette-Teller.
Wir schauen erst am Ende der nächsten Frage dann aufs Leaderboard, weil eine am Ende quasi, weil es kommt noch eine Frage. Das ist dann danke. Die letzte Frage. Und danach gucken wir, wer unter den Top 13 ist und wer dann diese Preise hier abstaubt.
Dann lass uns jetzt über eine Spielerin sprechen, die im Dress der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen aktiv ist. Und das tun wir, indem ich hier ganz kurz jetzt zwischendrin die Zeit habe, einmal dem kreativen, kulinarischen Erguss von Rick Goldmann zu frönen. Sieht gut aus. Ich freue mich.
Ich habe die Kartoffeln bei euch vergessen, sorry.
Okay, kein Problem. Ich teste das mal an und in der Zwischenzeit schauen wir auf Sandra Abstreiter, ohne Frage, eine Mutige, die fürs Eishockey der Frauen neue Wege aufzeigt.
Sie ist eine deutsche Eishockey-Pionierin, Sandra Abstreiter. Die erste Deutsche in der neu gegründeten Profiliga PWHL. In der Premierensaison steht sie für Ottawa im Tor und die Erfahrungen in Übersee machen sie noch besser. Bei der Weltmeisterschaft wächst die 26-Jährige über sich hinaus und bildet mit starken Zahlen die Basis für eine überzeugende WM der deutschen Frauen, die im Viertelfinale nur knapp an Tschechien scheitern. Mit einem Gegentorschnitt von nur 1,19 Treffern pro Spiel und einer Fangquote von 95% wird Abstreiter zur besten Torhüterin des Turniers gewählt. Später sogar zur besten Torhüterin des Jahres. Beim Deutschlandcup im November bestätigt sie ihre gute Form und führt das Team zum Turniersieg. Ein wichtiger Erfolg, kurz vor der Olympia-Qualifikation im kommenden Februar.
Ich glaube, das bringt uns immens viel, also wirklich das Selbstvertrauen. Diese Spiele halt für uns, dass wir die gewonnen haben, dass wir da den Pokal gewonnen haben. Soweit ich weiß, also für mich war das tatsächlich der erste Pokal, den wir mit der Nationalmannschaft gewonnen haben. Ich glaube für viele oder die meisten oder alle sogar, glaube ich auch. Also ich glaube, wir waren da wirklich erstmal tatsächlich ein bisschen überfordert. So, was machen wir jetzt eigentlich nicht auf dem Eis? Wie funktioniert das hier? Aber ich glaube auf jeden Fall hauptsächlich natürlich für Selbstvertrauen. Also dass man halt diese Saison schon mit einigen Siegen nach vorne schreiten kann, dann glaube ich, können wir da auch bestmöglich in die Olympia-Quali starten.
Jetzt aber gilt Abstreiters Fokus erstmal der PWHL. Ottawa hat sie inzwischen verlassen, um sich nun in Montreal zu beweisen und auch durchzusetzen.
Das war tatsächlich eine sehr, sehr schwere Entscheidung für mich auf jeden Fall, weil mir wurde halt eben ein neuer Vertrag angeboten für die Saison und im Prinzip, was ich auch vor allem tatsächlich über die letzten paar Wochen mir nochmal bewusster geworden ist, ich wäre in Ottawa wieder der zweite Torwart gewesen und das heißt jetzt nicht, dass ich in Montreal jetzt sozusagen weiter oben stehe, aber für mich war das einfach so der Gedanke, ich wollte nicht in dieser zweiter Torwartposition feststecken.
Sandra Abstreiter, Deutschlands beste Eishockeyspielerin, hat auch für 2025 große Ziele.
Und das eben ab jetzt in Montreal. Rick, das ist ja etwas Besonderes, wie wir sehen, wenn du die Erste bist da drüben in der PWNHL. Das ist ja, wir haben es gerade in der Matz gesehen, eine Pionierleistung. Guten Appetit übrigens. Ja. Schön, dass du das auch so ästhetisch rüberbringst hier. Es schmeckt leider gut, aber das heißt ja nicht, dass alles andere gelungen sein muss und auch nicht die Art und Weise der Verköstigung des eigenen Kreativen. Inwieweit ist es cool, dass sie diese Rolle annimmt, Vorreiterin, Vorbild zu sein, weil das ist ja auch etwas, auf das du dauernd angesprochen wirst, wenn du so die Erste bist und alle wollen immer wissen, wann klappt's denn endlich? Mittlerweile sehen wir bei den Männern in der NHL, da ist es schon normal, dass wir da viele deutsche Spieler drüben haben, auch mit der Qualität.
Absolut.
Und da bist du jetzt erstmal beim Startpunkt, wenn man so will, ne?
Ja, umso wichtiger ist es, dass da jemand quasi vorangeht, ja, dass jemand da ist, dass der Glaube entsteht, auch bei den Mädels. Hör mir zu, du kannst das drüben schaffen. Das ist, glaube ich, schon eine ganz große Motivation. Und hinzu kommt, man muss sich mal den Karriereweg anschauen. Sandra ist jetzt 26 Jahre alt, aber genauso wie die anderen Spieler, fast alle, die in Nordamerika einen Durchbruch geschafft haben, die sind sehr früh nach Nordamerika gegangen. Wie zum Beispiel Nico Sturm ist sie auch ans College gegangen. Ja. 2017 College-Spielerin, da die Ausbildung fertig gemacht, mit Eishockey ausgebildet worden. Das ist natürlich schon, das muss man so einschätzen, eine andere Qualität, wie man die in Deutschland hat. Und dementsprechend auch mit dem Schritt mit der PWJ, also Professional Women Hockey League drüben. Das ist ja der erste Schritt, dass man auch Frauen-Eishockey ins Fernsehen bringt, was gelungen ist in Nordamerika. Ist im Fernsehen zu sehen, Zuschauer bis zu 20.000 Zuschauer. Und es gibt da natürlich auch ein sehr interessantes Geld zu verdienen im Frauen-Eishockey. Das ist das erste Mal, dass quasi es festgeschriebene Gehälter gibt, die zwischen $34.000 und $80.000 gehen. Also das ist alles ein Schritt, glaube ich, absolut voran. Und aus deutscher Sicht ist es natürlich perfekt, wenn da jemand Deutsches auch mit dabei ist, der das ganze Thema in Deutschland hier anschiebt.
Ja, und auch da interessante Aussagen von Sandra in unserem Interview dann am 31.12. im Podcast, weil sie unter anderem auch auf dieses Geld eingeht, wie man das bewertet, wenn man diese Summe jetzt verdient, wie du gesagt hast. Interessant finde ich eigentlich bei ihr, dass dieser erste Schritt zwar funktioniert hat, sie auch die Spiele gemacht hat, sie aber jetzt gewechselt ist, weil sie sagt, ich will da nicht die Nummer 2 sein, hinter einer sehr überragenden Torhüterin. Richtig. Ich gehe jetzt woanders hin, da bin ich aber eigentlich erstmal nur die 3, aber ich will mich mit meiner Qualität da durchsetzen. Das zeigt ja auch was über die Person aus oder sagt etwas aus über die Person, diesen Traum nicht zu beerdigen, weil du sagst, ich glaube da wirklich dran. Auch das ist ja Vorreiterrolle, Vorbild, finde ich.
Ja, das muss man vielleicht kurz erklären. In Ottawa war die kanadische Nationaltorhüterin
da. Olympiaheldin, ne?
Also, genau. Ja. Dementsprechend ist da wirklich wenig Wahrscheinlichkeit, dass sich da was geändert hätte, weil es natürlich einer der Köpfe ist in Nordamerika auch, der dementsprechend in dieser Liga promotet werden soll. Das muss man einfach auch so erklären. Und jetzt kommen wir wieder zum grundsätzlichen Sportler. Und es ist ganz egal, wer das ist. Wenn du ein Sportler bist, ob du Mann bist, ob du Frau bist, ob du ein Kind bist, es entscheidet dann, dass du jemand wirst, wenn du genau diese Einstellung hast. Mhm. Wenn du einfach sagst, hör mir zu, da hinten verstecke ich mich nicht. Die anderen sind näher zusammen. Ich starte zwar erst ab 3, aber ich sehe mich mehr als Nummer 1 hier als da drüben. Dann ist das der richtige Weg meiner Ansicht nach. Und ich hoffe, dass sie diesen Weg auch gehen kann. Und
ich glaube auch ein enormer Vorteil für das, was kommt. Zum einen für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen, die Olympia-Quali im Februar live bei uns bei Magenta Sport. Ganz wichtig, weil dann hätten wir auch wieder beide Mannschaften im Olympia vereint oder bei Olympia vereint.
Und aber, darf man auch nicht eins nur dazu sagen, Sesh, es ist natürlich schön zum Sehen nach außen, aber es hat Auswirkungen im Inneren. Ich meine, das Bundesministerium des Inneren hat so viel Gelder gestrichen dieses Jahr, insbesondere jetzt durch den Haushalt, wo Olympiasportler viel weniger Budget zur Verfügung haben. Trifft die Mannschaftssportarten weniger, aber vor allem die Einzelsportler, die stehen zum Teil echt beschissen da. Mhm. Und dementsprechend hat das auch was mit Fördergeldern für den DEB und vor allem für die Mädels zu tun. Und dementsprechend wäre dieser Schritt auch extrem wichtig.
Ja, und ich glaube auch wichtig für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen, dass sie so eine Person, eine Torhüterin wie Sandra Abstreiter bekommen, weil sie natürlich da drüben eine enorme Qualität dazu gewinnen wird und auch die Erfahrung. Ne? Und auf der Position im Frauen-Eishockey ist das, glaube ich, schon echt ein zentraler Bestandteil, auch dann vielleicht im Februar, wenn sie gesund bleibt für die Mannschaft Richtung Quali.
Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Torhüter. Torhüterposition, wie wichtig. Jetzt könnten wir wieder zurückspringen zu Bremerhaven, einer der Mannschaften überhaupt. Warum sind sie auch dieses Jahr da ganz oben mit dabei? Warum Jeneke so stark war mit am Schluss raus, dass Iserlohn gerettet wurde? Ich glaube, insgesamt ist ein Torhüter vor allem bei so Turnieren, der dann richtig heiß laufen kann, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und Olympia-Quali gegen Österreich und Ungarn geht's. Sesh, du bist vor Ort und gegen
Slowakei.
Slowakei, ist das schon fix?
Zumindest, ich habe gerade mal geguckt, zumindest.
Super hier.
Steht hier Teilnehmer Deutschland, Slowakei, Österreich und Ungarn.
Und Ungarn, und deshalb vielleicht auch das, was Sandra gesagt hat in unserem Einspieler, wichtig, dass wir mal was gewonnen haben, ein neues Gefühl, eben auch beim Deutschlandcup, parallel ja mit den Herren, auch gegen Ungarn, dass du da bestanden hast, weil das dann vielleicht auch das zentrale Spiel werden kann, wenn es Richtung Entscheidung Olympische Spiele 26 geht. Alles live bei uns beim Magenta Sport. Freuen wir uns drauf auf die Frauenmannschaft. Schmeckt übrigens sehr gut, Rick.
Ja, kann man so viel darf ich sagen.
Da kann man den falschen Käse wählen zum Beispiel.
Ja gut, der stinkt bis hierher. Gut, dass die Leute den daheim nicht riechen, aber ich weiß, du magst den. Deswegen habe ich dir den mitgebracht, weil du sollst ja auch was von dem Tag heute haben.
Okay.
Also kulinarisch gesehen. Also
ja, natürlich.
Hast du natürlich immer sehr viel Spaß, wenn wir 3 und 10
gehen. Das ist absolut richtig.
Ist schon recht.
Ja, zum Glück passiert es nicht im Privatleben. So, machen wir weiter.
Ich war mit dir im Zirkus, Digi.
Ja.
Ja, das kann man mal sagen, jetzt nachdem du mich hier disst.
Und ich ist mit der dir im Zirkus noch so klein? Einer muss der August gefragt, sein.
Aber es hat keine Tickets gegeben. Es war tatsächlich, es war die Premiere.
Aber es war cool.
Und war wirklich cool.
Ja. auch da, was man sehen kann, wie viel Menschen so reinstecken in ihre Leidenschaft. Enorm. Vor allem am Training. So, weiter geht's. Unsere Leidenschaft heißt Eishockey, eure Leidenschaft heißt vielleicht später noch der Reimer des Jahres, den lösen wir auf.
Steck mein Pfännchen wieder rein.
Wir lösen natürlich auch, da ist der Reimer des Jahres, da wird er sich verewigen, auf unserer Wall of Fame. Ja. Und natürlich gleich, weit ist es nicht mehr, bis zur finalen Entscheidung in unserem Eishockey-Show Weihnachtsquiz. Dann werden die Preise vergeben.
So sieht's aus.
Eine ja. Frage haben Ihr müsst wir noch, nicht ne? warten bis zum 24. Nein, nee. Wir kommen einen Tag früher. Hier wird beschert.
Das ist wirklich viel. Es ist echt. Das sind tolle Sachen dabei. Das ist
brutal.
Vielleicht kann ich das mal so, so auch mit meinen.
Genau, ja. Also in der Mitte sieht also man hier
Game One Trikot von genau. Jensen. Nikolas Jensen, letztes Jahr 15 Punkte in den Playoffs. Hier zum Beispiel
ein Heiß!
Ah. Am Arsch.
Bis jetzt.
Ich habe mir da hinten am Ding.
Ja.
Ich habe mir da hinten ein Ding verbrannt, wie ich mich runterbeugt habe. Alter, das ist nicht lustig. Ist das BG versichert?
Können wir weitermachen oder willst du noch ein bisschen leiden?
Da ist auch ein Schiedsrichter-Trikot ist mit dabei. Ah.
Weiter geht's im Takt.
Ja.
Ja. Ist ja schlimm, sonst müssen wir dem noch beim Leiden zuschauen nee, hier oder zuhören. Also, gleich die Auflösung, wenn wir am Ende sind, aber wir haben noch ein Thema, über das wir sprechen wollen, und das ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer. Ja. Und bevor wir dazu kommen, die letzte Quizfrage für den heutigen Abend.
Bitteschön.
Showtime und Quizmaster wants to know the following. Also, aufgepasst. Wähle die beiden Spieler aus, die im WM-Finale 2023, wo die deutsche Mannschaft dabei war, wie ihr wisst, bei der 2:5 Niederlage gegen Kanada die beiden deutschen Tore erzielt haben. Wir haben zwei Tore erzielt beim 2:5 gegen Kanada und ihr müsst jetzt gleich die beiden Spieler auswählen, die diese beiden Tore erzielt haben. Es ist nicht nur ein Spieler, der zwei gemacht hat, es sind zwei Spieler, die jeweils eins gemacht haben. Wen haben wir denn da alles so vorgegeben?
Wir haben Nico Sturm,
ja.
Dominik Kahun, JJ Peterka, Freddy Tiffels, Wojciech Stachowiak und Daniel Fischbuch.
Okay. Wer von euch hat das noch drauf oder ist extrem schnell an der Tastatur?
Schauen wir mal.
Sechs Sekunden, die letzte Chance, Punkte zu sammeln. So, noch einmal zusammengerissen. Da ist die Antwort.
Richtig ist natürlich JJ Peterka und Daniel Fischbuch.
Jo.
71, danke. 71 haben Peterka genommen, 47 Fischbuch. Das ist natürlich jetzt nicht gleichzeitig zu bedeuten, dass man, also dass alle 47 beide richtig genommen haben.
Ja.
Das sehen wir dann erst in Kürze, wenn wir dann aufs finale Leaderboard schauen. Deswegen noch dranbleiben. Unbedingt, weil in Kürze kommt dann die Entscheidung, was die Gewinne angeht.
So ist
die
es.
Ersten 13 auf dem Leaderboard gewinnen was. Top-Preis, Hauptgewinn, wie gesagt, zwei Tickets zum DL Wintergame in Frankfurt am 4.1.
Und ich bin mir sicher, da wird auch der Bundestrainer Harry Kreis zu Gast sein. Auch der wird natürlich gleich ein Thema sein, aber erstmal blicken wir auf das Jahr in Schwarz-Rot-Gold.
Die Serie gerissen, der Traum von einer weiteren Medaille geplatzt. Deutschland scheidet bei der Weltmeisterschaft 2024 im Viertelfinale aus, nach der ersten Pleite in einem K.O.-Spiel gegen die Schweiz seit 32 Jahren. Dieses Mal fehlt der DEB-Auswahl der Punch. Es ist ein wechselvolles, aber keinesfalls ein schlechtes Turnier. Die Slowakei im quasi eigenen Wohnzimmer verstummen lassen, Bronzemedaillengewinner Lettland aus dem Stadion geschossen, aber eben auch zwei krachende Pleiten gegen die Favoriten USA und Schweden kassiert. Das Team setzt sich danach zusammen und marschiert mit einer deutlich stabileren Abwehr durch die Vorrunde, hält auch im Viertelfinale gegen die Schweiz mit. Zur nächsten Halbfinalteilnahme fehlt nicht viel.
Schweiz ist dann bis ins Finale und hat gegen die Tschechen verloren. Das heißt, wir haben ja schon gegen eine gute Mannschaft verloren. Wir waren ein bisschen zu verhalten, vielleicht ein wenig zu humble oder zu bescheiden, weil wir gesagt haben, wir haben ja Silber aus der letzten WM, wir müssen da wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben.
Zu den absoluten Top-Nationen der Welt gehört Deutschland noch nicht. Das zeigt auch der Deutschland-Cup im November. Nur ein Sieg gegen Österreich, zu wenig für die deutschen Ansprüche.
Nach Maßnahmen Weltmeisterschaft, Deutschlandcup und so weiter, da fragen wir uns immer, was haben wir gut gemacht? Was können wir besser machen? Ich glaube, das gehört einfach zum Sport dazu. Auch wenn man alle Spiele gewinnt, was wir nicht getan haben, da fragt man sich immer, was müssen wir machen? Worauf dürfen wir oder müssen wir achten, dass wir einfach nicht in irgendeine Selbstgefälligkeit hineinfallen? Also das wird schon aufgearbeitet im Trainerstab, auch mit Christian Künast. Und auch für mich natürlich auch stelle ich die Frage, was hätte ich anders machen können? Worauf muss ich selber achten in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft?
Trotzdem blickt der Bundestrainer positiv und voller Vorfreude auf die großen Aufgaben der nahen Zukunft. Weltmeisterschaft 2025 und Olympische Spiele 2026.
Ich habe immer eine Riesenfreude, wenn die Mannschaft zusammenkommt, weil die Spieler, die zu uns kommen, die kommen mit sehr viel Begeisterung, die kommen auch mit sehr viel Wille und Einsatz und sehr, sehr viel Freude. Und das ist eine Energie, die Mannschaft mitbringt in der Kabine.
Ein Jahr ohne den ganz großen Erfolg der Nationalmannschaft zeigt, die Gier nach mehr ist im deutschen Eishockey größer geworden.
Ja, aber trotzdem erneut ein Viertelfinale. Rückblickend, Rick, wie ist das Jahr der deutschen Mannschaft einzuschätzen? Offensichtlich bist du schon in guter Stimmung und nimmst das sehr positiv wahr, was die deutsche Mannschaft abgeliefert hat. Viertelfinale, es wird eingeschenkt, es wird ausgeschenkt, es wird gefeiert. Nein, jetzt aber mal ganz ehrlich.
Ja, aber das kann man doch jetzt zum Jahresende, jetzt gehen wir ja schon langsam in unsere letzte Rubrik rein, da kann man doch schon mal ein bisschen hier...
Du willst vorbereitet sein,
natürlich,
ne?
Zum Anstoßen.
Ja. Ein guter Koch ist in erster Linie gut vorbereitet.
In erster Linie hat er immer eine große Magnumflasche dabei, habe ich mal gelernt. Also, hier kriegst du auch was. Ah.
Na gut, zum Anstoßen. Danke.
Zum Wohl.
Sonst ja eigentlich nicht.
Zum Wohl.
Salute. Na gut, dann machen wir das schon mal, Mikey, und dann beantwortet irgendwie der feine Herr Experte irgendwann auch nochmal im Jahr 2025 eine Frage vielleicht.
Man muss doch einfach mal das auch stehen lassen. Ich komme doch gleich mit einer guten Antwort ums Eck.
Ja, das Quod erat demonstrandum.
Das Eck suchen wir noch. Jetzt ist es wirklich ein spezielles Turnier gewesen. Man hat davor Silber. Es fehlt vielleicht mit der wichtigste Spieler von dieser Silbermannschaft mit Moritz Seider. Und wenn man jetzt drauf schaut, die Ergebnisse, wenn man die Ergebnisse einfach nochmal chronologisch sich anschaut, erzählen die viel. Also gegen die Slowakei findet man einen Weg, im ersten Spiel 6-4 zu gewinnen. Dann hast du die USA, verlierst du 6-1. Gegen Schweden ebenfalls 6-1. Dann schlägst du aber Lettland 8-1, Kasachstan 8-2, Polen 4-2, Frankreich 6-3, hast die drittmeisten Tore, hast das beste Powerplay der Liga und hast die beste Schusseffizienz der Liga. Also ist relativ schnell erklärt, was super gelaufen ist, und das war die Offensive. Das war ein Turnier, wo die deutsche Mannschaft meiner Ansicht nach versucht hat, dieses komplette Turnier in der Offensive zu regeln. Und das ist über einen gewissen Zeitraum gut gegangen, und ich glaube, wir haben eine sehr gute Vorrunde gespielt mit ihren 5 Siegen. Aber gegen die Schweiz hat ein Spieler gefehlt, meiner Ansicht nach auch in der Defensive, der den Gegner unter die Haut gehen kann, der aber gleichzeitig auch spielerisch in der Defensive noch einen drauf hat, wie Seider. Der hat mit einem Unterschied gemacht, und da war dann eben die Offensive nicht so stark, und die Defensive war insgesamt im Turnier für mich nicht so stark, wie man sie eigentlich kennt.
Okay, das ist vielleicht der Unterschied zum Medaillen. Ja, aus deiner Sicht trotzdem als Erfolg zu werten, ein Viertelfinale, weil natürlich sofort Menschen enttäuscht sind, weil man im Jahr zuvor so eine unglaubliche Leistung hingelegt hat. Aber du kannst ja nicht immer alles aufeinander legen. Du brauchst ja auch verschiedene, sagen wir mal, Szenerien, dass sich so ein Turnier so entwickelt. Ist ein Viertelfinale Stand jetzt erstmal auf der einen Seite, ich nenne es jetzt nicht als Pflicht, aber schon nah dran am Muss, aber dann ist halt so eine Frage, gegen wen spielst du und wen hast du vielleicht final am Ende im Kader?
Genau, das ist immer die erste Frage. Ist es wirklich ein Muss? Normalerweise ist es ein Muss, aber wer kommt wirklich, wer steht zur Verfügung? Und ich sag dir, wir haben vorher über die Nordamerika-Spieler gesprochen und diesen Qualität, den sie in Nordamerika haben. Nur ein so ein Spieler macht so einen großen Impact bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Kommen wir vielleicht später dazu, haben wir bei Pastrnak gesehen, wie sie Weltmeister geworden sind.
Ja.
Aber bleiben wir bei uns in der Mannschaft. Ich glaube, dass du erst mal schauen musst, wer ist da, wer ist auch aus Nordamerika da, wer ist aus Deutschland da und ist nicht verletzt. Das ist das Erste. Realistisch würde ich sagen, ja, wir sind inzwischen soweit. Wir haben uns wirklich gesteigert, vor allem offensiv und spielerisch und schlittschuhläuferisch von der Geschwindigkeit her.
Dass der Anspruch über Viertelfinale ist.
Die letzten 10 Jahre, dass du unter die Top 8 rein musst, egal wer da ist. Mhm. Ja.
Okay.
Und dass du aber dann, ich habe auch Interviews davor gelesen, wo Leute dann gesagt haben, ja, letztes Jahr war es Silber, wird es dieses Jahr Gold, das ist halt Schwachsinn. Also das ist halt weit weg von der Realität. Mhm. Da muss dann schon viel passen, auch im Viertelfinale, es müssen die richtigen Spieler da sein, du musst den richtigen Gegner haben und du brauchst den richtigen Tag. Und den richtigen Tag hatte man letztes Jahr nicht im Viertelfinale, aber deswegen ist das keine schlechte Weltmeisterschaft. Mhm. Punkt.
Die Weltmeisterschaft ist eine. Lass mich gleich auch nochmal zur Weltmeisterschaft zurückkommen, weil du gerade auch schon einen Namen angesprochen hast und damit auch den Weltmeister. Aber nochmal zur deutschen Mannschaft. Wie viel kann man vielleicht auch vom Jahr 2024 für die deutsche Mannschaft vom Deutschlandcup ableiten?
Wenig bis gar nichts. Weil der Kader, der letztendlich beim Deutschlandcup ist, nicht der Kader ist, der bei der Weltmeisterschaft spielt. Also um es ganz klar zu machen, da hast du einfach mal 10 andere Spieler Minimum dabei und damit sind es absolute Qualitätsspieler, die dazukommen, nicht nur die aus Nordamerika, sondern vielleicht die, die dieses Mal auch nicht dabei waren. Was man gesehen hat allerdings, und da kann man dann was ableiten in der Breite, und jetzt komme ich ein bisschen auf das, was ich gesagt habe, wir haben sehr viel Tiefe in der Offensive, das heißt für mich Tiefe, wir haben viele Leute dabei, die auf hohem Niveau Offensive abliefern, die Tore schießen, die Qualität bringen in der Liga. Mhm. Ob das aber die auch sind, die dann wirklich bei Olympia spielen, wenn eben diese Nordamerika-Spieler dazukommen, die dann bei der Weltmeisterschaft sind, wenn diese Clubs rausgehen. Das ist ein großes Fragezeichen da. Und wo ich ein bisschen auch dieses Jahr beim Deutschlandcup so ein bisschen die Stellschraube sehe, ist insgesamt die Defensive. Da meine ich nicht nur Verteidiger, sondern meine ich das insgesamt das defensive Spiel, die Verantwortung, auch ohne Scheibe.
Wenn wir auf die WM als solches blicken, ich habe das auch Harry Kreis in dem Interview gefragt, man versucht ja auch immer so ein bisschen als Beobachter, als Berichterstatter so eine Quintessenz rauszulesen, also aus der deutschen Mannschaft, aus der Leistung, aber vielleicht auch insgesamt vom Eishockey, wie hat sich's entwickelt, was hat uns das Turnier gebracht, gelehrt, was würdest du da sagen, was hat das Turnier 2024, die Eishockey-Weltmeisterschaft, vielleicht so an Botschaften rausgegeben?
Das ist eine gute Frage, weil auch schon eine Zeit lang weg. Also, ich glaube, eine der Botschaften war schon, dass du siehst, wie nah gewisse Mannschaften zusammen sind. Also das Viertelfinale war letztendlich eine Niederlage gegen die Schweiz 3-1. Wo waren die nach? Im Finale. Mhm. Wo war Deutschland das Jahr zuvor? Im Finale. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch die Qualität der absoluten Einzelspieler. Und jetzt komme ich zum Weltmeister.
Ja.
Mit Pasternak ist ein Spieler gekommen, der eine unheimlich erfolgreiche Hauptrunde hatte für Tschechien. Und dann spielt er die ersten 3 Spiele und er ist auffällig wie noch mehr was und gefühlt hat er schon 100 Torschüsse und er schießt kein Tor. Er schießt kein Tor.
Du hast ihn sehr genau beobachtet.
Eine ganze Nation wartet eigentlich nur, hey Leute, da kommt jetzt unser Messias und er bringt uns endlich den Weltmeistertitel im eigenen Land. Mhm. Und dann kommt er und der hadert und du siehst, wie der will und es geht nicht. Und es war so spannend in dem Finale, weil es ist eigentlich nur um die Person für mich gegangen. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, da im Stadion mit meiner Akkreditierung eigentlich zu machen, was ich will. Und ich war im Vorlauf 15 Minuten nicht dabei und bin ganz runter ans Plexi. Da hat der Schubi übernommen. Da habe ich gesagt, geh du mal hin, dann wollte ich es da unten sehen. Das war für mich spannender in dem Moment, weil du weißt, wie die Geschichte danach läuft. Mhm. Und der ist aufs Eis gekommen und der hat von 15 Minuten Warm-up, wo er auf dem Eis war, hat er 10 Minuten nicht teilgenommen. Das war wie eine Diego Maradona beim Warm-up, wo er den Ball so hoch spielt bei Life is Life. Hat das schon mal jemand gesehen?
Ja, in München damals.
Genau.
Ja.
Also der macht einfach irgendwas. Der Typ ist in der Mitte rumgefahren, hat den Puck die ganze Zeit die Scheiben hochgehalten. Die sind ihm fast reingefahren, weil alle Übungen gemacht haben. Der hat sich 10 Minuten komplett alleine bewegt. Und in dem Moment war mir klar, okay, heute wird es ein magischer Abend für ihn. Weil der so aus der Welt raus war, dass für mich klar war, der wird dieses Ding entscheiden. Und dann kommt es wirklich, jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube 10 Minuten vor Schluss war das. 49-13, hab's ja dabei. 49-13 schießt der das Tor und dieser Jubel und diese Arena, hey, da steht's mir jetzt noch die Gänsehaut aus. Jetzt bin ich jetzt nicht zwingend der Fan der Tschechen, aber wie die das abgefeiert haben, 800.000 Leute und wie die insgesamt Eishockey lieben, da bin ich ein Fan der Tschechen und ist nichts gegen die Schweizer. Aber in dem Moment war ich wirklich, ich war beeindruckt. Das war für mich der Moment, warum du in ein Eisstadion gehst, warum du zur Eishockey-Weltmeisterschaft gehst, weil es ganz großartiges Eishockey ist und diese Emotion zu dem Zeitpunkt ist, wo letztendlich alles rechtfertigt, jede einzelne Sekunde, warum du da stehst.
Ich finde es schön, wie emotional du das beschreibst und dass du auch so ein bisschen dein Vorbild gefunden hast. Der kann da einfach machen, was er will. Ich kann mit einer Akkreditierung machen, was ich will. Ich kann mich da bewegen. Ich finde diese Demut herrlich. Also schön, wie sachlich du das gerade beschrieben hast.
Ja. Wieso? Ich habe ja auch mein eigenes Olivenöl dabei hier.
Ich bin da rumgerannt.
Ich aus meiner Olivenölpresse selber mache. Also ich weiß nicht, ob das gut ankommt, aber besser wie eine Winzerei, wie du hast.
Ja, hatte ich mal.
War Spaß. Wieso? Nein, aber das ist ja der Vorteil von uns, dass wir uns ein bisschen anders bewegen können und tatsächlich auch mal irgendwo hin dürfen, wo vielleicht andere nicht hinkommen. Und das ist sehr nah unten an die Bank und wirklich ans Eis ran und auch in die Katakomben hinten rein. Du weißt es, in Ostrava, wo du quasi gelaufen bist und die anderen Spieler sind alle hinter dir gegangen, wenn sie schneller waren, weil die Wege lang waren, hast auf Seite gehen müssen. Also du vor allem mit deinem Fersensporn. Ja, warte, ich muss dir übrigens dein Ding zurückgeben. Hier.
Was muss mir zurückgeben?
Ja, für deinen Fersensporn, danke. Brauchen wir nicht mehr.
Okay, also die Eishockey-Weltmeisterschaft 24, 25 folgt und es folgt ja schon im Jahr. Ja. Was willst du denn jetzt nochmal sagen?
Ja, komm, sag, haus raus noch. Ja, wir haben ja hier ein Highlight beim Magenta
Sport. Wir haben ja schon eine WM 2024, noch im Jahr 2024, nämlich die Eishockey-WM der U20. Und das mit der deutschen Mannschaft logischerweise am 26.12. geht es schon los. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 20:30 die Partie der Mannschaft von Tobi Abstreiter gegen die USA.
Das ist absolut richtig.
Dankeschön.
Cool. Auch da ist es so, vielleicht noch eins, ist in Ottawa. Tim Stützler hat sich angekündigt, wird mal kurz vorbeikommen, wird Hallo sagen, finde ich cool.
Kleine Motivation Speech.
Ja, das ist doch nice.
Habe ich auch letztens gesehen, dass er jetzt, glaube ich, ein Teamdinner für die deutsche U20-Nationalmannschaft hat quasi
organisiert
springen lassen, weil er aktuell auf Auswärtsreise mit Ottawa ist.
Ja klar,
da kommt die U20.
Ja, vielen Dank.
Da konnte die U20 schon mal etwas auf seinen Geldbeutel quasi genießen. Aber
so
ja.
So gehört sich das. Wichtig wird natürlich sein, ohne jetzt zu tief darauf einzugehen, 26.12., du hast schon gesagt, geht's los, Spiel gegen Lettland musst du gewinnen, das heißt, du musst dich ein bisschen einspielen. Gegen USA geht's los, Finnland, Kanada, viertes Spiel gegen Lettland, das wird entscheidend sein.
So wie es auch im vergangenen Jahr dann gegen Norwegen war, ne? Wo du am Ende vielleicht an dieser einen Hürde scheiterst oder drüber springst. Hoffen wir, dass die Jungs drüber springen. Also das bei uns im Programm über die Tage, live und kostenlos. Wie sagt man da so schön, die hässlichste... Was? Oh, danke schön.
Bitte. Die hässlichste was?
Beschreibung von, was passiert zwischen Weihnachten und dem 1.1. zwischen den Jahren.
Ja.
Ja, meine Lieblingsbezeichnung.
Ja. Wissen wir, ja.
Wisst ihr schon? Ja. Habe ich das schon mal gesagt?
Nein. Aber Sash.
Was für ein Quatsch. Wie kann was zwischen den Jahren sein? Da ist nichts dazwischen. Es gibt nicht 31. und 31,5 und danach kommt das neue Jahr. Wer das erfunden hat... Zwischen den Jahren.
Aber Serge, das ist eine Redeform. Das hat keiner erfunden. Es gibt auch kein 6-Punkte-Spiel. Du hast schon mal ein Spiel gesehen, wo es 6 Punkte gibt. Dann sagen die einen, ja, aber die anderen können ja nicht 3 holen. Es ist immer nur 3-Punkte-Spiel, weil es bloß 3 gibt. Das ist genauso unsympathisch, wenn man das sagt.
Aber das stellt die Wichtigkeit dieses Ereignisses ja irgendwie heraus.
Das erklärt auch, dass es quasi zwischen den Jahren ist. Was ja nicht ganz falsch ist. Serge, aber eins noch.
Wo man natürlich auch noch
vielleicht auch wollen. Zwei.
Nein, was wir hier auch im Programm haben.
Ja.
Also glaube ich zumindest nicht, dass ich jetzt wieder was erzähle, was nicht stimmt.
Das sehen wir gleich.
Die Eishockey-WM 2025.
Ja, klar.
Ich hatte keinen Blitz.
In Herning, Stockholm. Und dieses Jahr wird es ein bisschen anders sein, weil letztes Jahr, ich habe es gerade vorher erklärt, hast du zu Anfang vielleicht die Slowaken gehabt, dann hast du schwere Gegner und dann musst du schlagen. Dieses Jahr wird es ein bisschen anders sein. Du spielst als erstes Ungarn, dann Kasachstan, dann Norwegen, hast dann die Schweiz, USA und Tschechien, bevor es dann im letzten Spiel wahrscheinlich gegen Dänemark, und da komme ich zurück, was du vorher gefragt hast, ist es immer Pflicht, ins Viertelfinale zu kommen, gegen die Dänen in Herning spielst. Also das Spiel musst du ja auch erstmal gewinnen und du wärst ganz schön, wenn du vorher schon Punkte geholt hast.
Das ist richtig.
Damit das Ganze dann nicht so spannend
ist. Und ich finde schön, dass du schon vorausblickst. Du bist schon im Jahr 2025 und nicht zwischen den Jahren stecken geblieben. Das ist gut. Wunderbar. Nein. Dann gucken wir auf das, was wir auch schon angekündigt haben und heute auflösen wollen, nämlich den Reimer des Jahres.
Patrick Reimer!
Ich glaube, eine schöne Auszeichnung.
So, der Reimer des Jahres und es gab ja eine Abstimmung draußen von euch. Maike, guten Appetit übrigens weiterhin. Danke. Mit dem Leckerchen vom Rick. Kannst du uns vielleicht nochmal sagen, was denn alles zur Auswahl stand? Hast du das in deiner Grafik vorliegen?
Also ich habe eine Grafik da, die zeigen wir noch nicht, aber ich kann mal sagen, dass eventuell der Reimer des Jahres auch etwas mit unserem Inhalt dieser Sendung zu tun
hatte. Ja, das stimmt.
Was es dem einen oder anderen gleich auffällt, wenn ich vorlese, wer zur Auswahl stand. Es stand zur Auswahl der Vizemeister, die Fischtown-Pinguins Bremerhaven.
Mhm. Besondere Geschichte, keine
Besondere
Frage.
Besondere Geschichte, ja. Die Rekordverträge Payday für Moritz Seider und Leon Dreiseitel. Dann Sandra Abstreiter, die deutsche Eishockey-Pionierin quasi. Dann der Meister, die Eisbären Berlin. die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zum fünften Mal in Folge im WM-Viertelfinale. Und zum guten Abschluss das Wunder am Seiler See, die Iserlohn Roosters.
Okay, dann lösen wir auf, würde ich sagen. Bitte. Und ich habe die Ehre, natürlich notariell beglaubigt, jetzt den Umschlag hervorzuzaubern. Normalerweise macht das Rick Goldmann, wie ihr vielleicht schon über die sozialen Medien festgestellt hat, er kann gut zaubern. Ja.
Und kochen auch noch.
Und ich zaubere es jetzt hier, aus diesem Sofa raus. Hier
da hast du es doch vorher reingesteckt.
Och, Mann, ey. Blöder Depp.
Nein.
Da ist er.
Hat er wirklich rauszaubert.
Der magische Umschlag.
Stark.
Und es hat ihm tatsächlich jemand zugeklebt.
Nee.
Was soll das denn? Ohne Luft zu lassen. Super.
Die nächsten 14 Stunden
muss ich mit meinem Wurstfinger da irgendwie reinkommen.
Ich hoffe, du schaffst das noch zwischen den Tagen, dass wir das auflösen können.
Ja, vielleicht auch zwischen den Jahren, man weiß es nicht. Auf jeden Fall zwischen den Minuten. So.
Magst du noch was?
Achtung!
Gerade nicht, vielen Dank.
Trommelwirbel, Konzentration hier im Studio bitte.
Ja.
Der Reimer des Jahres 2024. Dann natürlich auch mit dem offiziellen Alfred-Prey-Schnauzer geht an eine besondere Leistung im deutschen Eishockey. Never say never. Das Wunder vom Seiler See. Ihr habt abgestimmt. Glückwunsch, Glückwunsch an die Roosters für diese besondere Comeback-Story 2024. Lange hat es keiner für möglich gehalten. Sie haben es geschafft und selbstverständlich muss einer dann diesen Schnauzer irgendwann fürs Foto auch tragen, damit wir hier unsere Wall of Fame erweitern können.
Vielleicht am 1.1. gleich der Fritzi. Also ja, Franz Fritz mal, wenn der neu kommt.
Kann er direkt einsteigen mit einem schönen Foto hier für uns. Dann lass uns doch mal
vielleicht findet er das auch gar
nicht reingehen in die Abstimmung. Magic, wie ist die Wahl ausgegangen? Wir wollen das ja nicht nur notariell beglaubigen, sondern auch nach außen präsentieren.
Sehen. Also wir können mal sagen, 4.805 Abstimmungen gab's. Und so sieht's aus. Die Roosters hatten 1.700 Stimmen, knapp 36%.
Okay.
Knapp dahinter waren die Fishtown Penguins mit 32%. Und dann war der Rest schon etwas abgeschlagen. Mhm. Danach die Meister, Eisbären Berlin, 10% und dann noch 8 und 2 mal 7%.
Okay, cool.
Die restlichen. Also. Aber dementsprechend vielen Dank fürs Abstimmen natürlich.
Ja, war eine jede Menge dabei. Ja,
war eine jede Menge dabei und dann schauen wir mal.
Herzlichen cool. Glückwunsch. Dann schauen wir mal eine Stufe weiter auf das, was vor dir liegt und wollen natürlich auch zu guter Letzt aufklären, wie ist es ausgegangen bei unseren kleinen Weihnachtsgeschenken hier in der Eishockey-Show am 23.12.2024, so kurz vor Heiligabend. Und heute hauen wir sie schon raus, die Präsente.
Das stimmt.
Für unseren Baum.
Jetzt muss ich erstmal hier kurz.
Ja, kommst du mit deinen Tellern gar nicht zurecht da, ne?
Ja, das geht schon. Der Tisch ist groß genug, wenn was runterfällt.
Ein bisschen hungrig gewesen, der feine Herr.
Nee, ich habe so viel Essen hier bekommen, ich kann da nichts für. Genau, also wir können gerne nochmal hier die Gewinne nochmal kurz zeigen, was wir haben. Was wir gerade im Bild hatten, dazu natürlich Hauptgewinn, die 2 Tickets fürs DEL Wintergame in Frankfurt. Mhm. Wollen noch mal kurz euch zeigen, was es alles gibt. Ne? Die ersten 13 Positionen, haben wir gesagt, kriegen ein Geschenk von Berlin-Schal, Cappy-Kleinigkeiten über Ingolstadt, Ugly Christmas-Sweater, über das Pink-Jersey von Augsburg und eben ganz oben die Wintergame-Tickets. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wer welchen Preis bekommt. So, jetzt können wir uns nochmal einen Trommelwirbel holen, wenn wir wollen.
Ja, hast du einen oder soll ich den machen? Oder? Achso, ja.
Machen wir vielleicht so. Und dann drücke ich hier mal weiter und wir gucken aufs finale Leaderboard und sehen, es hat sich noch was getan. Hm. Der Kommentator mit 208 Punkten hat gewonnen am Ende. Das können wir damit hinstellen. Du kriegst...
Ja, Glückwunsch. Wir sehen uns beim Muntergame, der Kommentator.
So aus.
Da haben wir schon einen. Da brauchen wir Rick Goldmann und Basti Schwede gar nicht.
Hm. Ja, ist auch wieder richtig.
Ist ja cool. Ist, kann er direkt durchstarten, der Kollege.
Ja. Goldi ist einfach weiter, alles gut. Genau, dann würde ich jetzt einmal durchscrollen, wer was gewonnen hat. Wichtig, um zu gewinnen. Wir zeigen euch jetzt gleich die WhatsApp-Nummer, die der Sesh natürlich auswendig weiß,
wie immer,
wir alle.
Ja.
Zeigen euch die WhatsApp-Nummer gleich und gehen hier einmal durch und schauen Position 13. Die letzte Person ist Toni Lehmann.
Toni Lehmann!
Genau.
Also Glückwunsch auch an Toni. Das
gewinnt.
Ist.
Ja?
Ja.
Das ist?
Der letzte Preis.
Das ist der letzte Preis, genau.
Was hat er? Der Toni.
Was er hat?
Gewonnen.
Langsam.
Sich auf jeden Fall nicht verschluckt.
Genau. So, hier sind noch die restlichen. Schwenningen ist auch vertreten. Rosendorf. Aha. Genau, ihr seht. Jetzt die WhatsApp-Nummer, wichtig, ein Screenshot von eurem Account auf YouTube quasi, beziehungsweise auch von dem Account hier vom Quiz.
Ja, du musst das, was visuell zu sehen ist, musst du nochmal per Audio begleiten.
Stimmt natürlich, also die WhatsApp-Nummer, wichtig, 0175-9405-143. So, da Screenshot vom Quiz mit eurem Namen, eurer Anschrift, eurem Quiznamen quasi. Realer Name, reale Anschrift an diese Handynummer 0175-9405-143 und dann geht der Preis auf den Weg. Natürlich wollen wir uns im Zweifel vorab entschuldigen, falls das Geschenk nicht rechtzeitig bis zum Heiligen Abend morgen ankommt. Mhm.
Weil wir wissen, aber ist
Rick Goldmann, der Weihnachtsmann, ist halt, muss noch fertig kochen und hat dann nicht so viel Zeit.
Ich fahre aber heute in der Nacht noch Geschenke aus.
Ja, naja dann, vielleicht haben wir eine Überraschung. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Screenshot, Name, Anschrift, Quizname und dann an die WhatsApp-Nummer und dann kommt der Preis zu euch.
Mega. Also, viele coole Sachen hier, wo wir selbst auch einige gerne mitnehmen würden. Ich sag, wie es ist.
Schön.
Schon voll. Es waren am Anfang 15 Geschenke, was du nicht weißt, jetzt sind es nur noch 13.
Das stimmt, obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, eins würde ich rausnehmen, weil es, glaube ich, exemplarisch ist. Wir haben ja gesagt, wir stehen hier heute auch für viel Wärme, für viel Liebe in diesen Zeiten. Und die meiste Liebe geht übrigens raus aus der Eishockey-Welt nochmal an Tobi Eder.
Das ist absolut richtig.
Da sagen wir natürlich nochmal Daumen drücken weiterhin und alles Gute für Tobi. Und hier eben dieses schöne Warm-up-Jersey mit Tobi drauf.
Genau.
Maike, zeig noch einmal die Gewinnliste, dann können wir das vielleicht noch mal ganz kurz einordnen für alle die 13, die jetzt was abgeräumt haben. Also die Wintertickets gehen ja schon an den Kommentator raus. Wir sehen uns am 4.1. Schau mal vorbei bei uns vielleicht.
Ja.
So im Bereich Kommentatorenplatz oder vielleicht bist du auch nicht weit weg von unserem Studio. Können wir mal kurz Hallo sagen, falls er Hallo sagen will. Man weiß es ja nicht.
Vielleicht will er auch seine
Ansonsten
Ruhe
kommst
haben.
Du einfach, genau. Und dann das gerade schon besprochene Tobi Eder Walmart Jersey. Hier.
Das Jensen ist natürlich auch schon cool, ne?
Game Boy Unterschied. Sogar,
ja, genau.
Es müffelt nicht. Alles gut. So cool. Soweit, so gut.
Was dabei, ja?
Ja. Ich finde nach wie vor den Ugly Christmas Sweater immer irgendwie herrlich.
Hast du selber welche?
Ja. Habe ich ja. Aber natürlich nicht mit irgendwie Eishockey drauf oder von einem Eishockey-Club. Ich halte mich ja da neutral.
Die sind einfach nur hässlich und es sind normale Pullis.
Ah ja, okay. So, wunderbar. Cool, dann kommen wir doch so langsam zum Ende von unserem kleinen Fernsehschauspiel hier. Was aber auch natürlich dann...
Unsere interne Weihnachtsfeier war.
Unsere interne Weihnachtsfeier. Ja. Sehr schön, danke fürs Kochen, Herr
gerne.
Goldmann. Also
ja, gerne.
Du bist schon so ein bisschen der Paul Bocuse der Eishockey-Unterhaltung.
Nee.
Auch ohne Paul oder ohne Bocuse, man weiß es noch nicht. Vielleicht eher bist du der Paul. Du bist noch der Paul, aber du bist vielleicht der Bocuse. Du bist auf einem guten Weg. Ich sehe da schon auch noch Talent vorhanden. Ich glaube an dich.
Das ist lieb.
Weil
danke dir.
Ich sehe ja sonst auch
wie Schalter, im Leben.
Im Expertenbereich ist nicht mehr die ganz große Zukunft.
Nee.
Da weiß ich ja schon, man muss sich auch immer wieder noch Multifil aufstellen.
Find ich neu erfinden.
Finde ich gut, dass du da neue Wege gehst.
Es kommt
das
allein,
macht dich sympathisch. Und
nein,
auch
jetzt
authentisch.
Hier während dieser Sendung sind ganz viele Zuschriften reingekommen, die auch immer wieder gesehen haben, was sie da Tolles sehen in diesem Essen.
Ja. So ist es. Was haben wir noch zu besprechen? Eigentlich nichts mehr. Wir können aber natürlich noch sagen, dass eine Sonderfolge der Eishockey-Show dann als Podcast ausgespielt wird. Ich habe es schon mehrfach angesprochen. Die Interviews, die heute auch immer wieder zu hören waren, rund um Thomas Popisch, Sandra Abstreiter, Harry Kreis und Moritz Seider. All das dann 1:1, so wie wir sie geführt haben, in voller Länge. Am 31.12. liegt das bei eurem Podcast-Fachhändler am Kiosk.
Dauert circa 2 Stunden.
Das weiß ich nicht. Waren deine Interviews so lang?
Ich habe bloß 1 gemacht. Deine waren so lang.
Och, ganz normal halt. 20 Minuten vielleicht.
Nee.
Nein? Ich hatte viele Fragen. Ich fand zum Beispiel, so viel darf ich verraten, das Gespräch mit Thomas Popisch sehr interessant. 40
Minuten.
Bitte?
40 Minuten.
Haben wir 40 Minuten gesprochen?
Ja.
Nein.
Doch.
Ich glaube, das kann nicht sein. Nein, das ist total Quatsch.
Darf ich mal ganz kurz an die Regie, kann ich da Bestätigung bekommen, dass das 40 Minuten war? 37 Minuten.
27, ich hab's doch auch gerade aufs Ohr bekommen.
Also, weil sie ganz viele Sachen.
Kurz vor Jahresende schäbige Fake News verbreiten.
Weil sie wirklich viel gestopft rausschneiden mussten. Sonst wäre es 37 gewesen. Gut, dann war es 30 Minuten.
Okay.
Es war aber ein schönes Interview. Spaß beiseite.
Ja. Gut, dann machen wir den Deckel drauf hier und sagen danke fürs Zuhören, Zusehen, natürlich bei allen Eishockey-Sendungen insgesamt im Jahr 2024, aber wir sind ja noch nicht am Ende mit den Eishockeyspielen in der Penny DL. Es geht ja flugs weiter, am 26. wird Eishockey gespielt, am 28., ich glaube am 30., also eigentlich nonstop geht's durch, auch zwischen den Jahren, bis es dann wirklich im neuen Jahr weitergeht, im Jahr 2025 mit dem Wintergame vor allem, auf das wir uns wie Bolle freuen. Das größte Derby aller Zeiten zwischen den Löwen und den Adlern. 4.1. live bei Magenta Sport. Ja,
so sieht's aus. Nur noch frohe Weihnachten zu wünschen.
So ist es.
Frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Kommt gut ins neue Jahr.
Ja.
Und wir sehen uns spätestens beim Wintergame wieder.
Wir freuen uns. Wollen wir noch einmal singen? Winter Wonderland?
Oh, du machst das jetzt.
Nein,
ich habe Koch, du singst.
Ich singe.
Du kannst mich gut singen. Mm. Komm, du singst zum Abschied, ha?
Ja, bin ich auch.
Wünsche ich mir.
Was,
Merry Christmas,
everyone.
Ja, mach das.
Na, was?
Doch, mach das.
Ja?
Das kannst du.
In der vollen Version, oder was? Das dauert ja episch jetzt.
Ja, dann machst du es ein bisschen kürzer.
Okay. A cappella, oder was?
Ja.
Ihr müsst mich eintakten, Jungs. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. To sing a love song as we stroll along. Walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's Parson Brown. He say, are you ready? We say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the friends that we made walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland.
Ho, ho, ho.
Merry Christmas, everyone. Frohe Weihnachten von der Eishockey-Show. Wir sehen uns zwischen den Jahren und 25.
Es kann eigentlich nicht was besser.
Live bei Magenta Sport.